Stahlberg Doppelpass. Am heutigen Sonntag. Schön, dass Sie da sind. Wir melden uns aus dem Airport Hilton in München und freuen uns sehr, mit Ihnen gemeinsam über die Fußball-Bundesliga zu sprechen. Und die hat gestern für viele, viele Emotionen gesorgt. In Dortmund zum Beispiel Marco Reus ja unter der Woche seinen Abschied verkündet hat. Und dann hat er gestern so ein Megaspiel abgeliefert mit einem Tor und dann mit diesen Bildern vor der Süd. 5-1 gegen Augsburg. Emotionen auch in Stuttgart. Der VfB Stuttgart spielt eine überragende Saison, gewinnt gegen den FC Bayern München zum ersten Mal seit 2007 einen Heimsieg. Sebastian Hoeneß in den Fans und da war eigentlich nur noch Jubel beim VfB Stuttgart. Da freut man sich auf die Champions League. Emotionen ganz anderer Art gab es in Köln. Hängende Köpfe 0:0 gegen Freiburg. Ja, rechnerisch ist es noch nicht ganz durch, aber eigentlich steht der 7. Abstieg der Kölner Vereinsgeschichte fest. Köln am Ende. Auch das ein Thema heute bei uns im Stahlberg Doppelpass. Und ein Thema begleitet uns seit Wochen und wer weiß, wie lange es uns noch begleiten wird. Die Trainersuche des FC Bayern München. Absage nach Absage nach Absage. Es wird alles immer skurriler. Wer will eigentlich noch zum FC Bayern München? Das ist eine Frage, die wir versuchen heute zu beantworten. Und jetzt freue ich mich auf einen Mann, der schon mal beim FC Bayern München war, sehr erfolgreich. Hier ist die Trainerlegende, hier ist Felix Magath. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei uns beim Stahlberg Doppelpass. Felix Magath, Mario von Adel und Fans sind heute natürlich auch da. Felix.
Hallo, Felix. Julia.
Muss nicht so förmlich sein.
Okay.
Okay? Ja, ich spreche gerade über die Trainersuche des FC Bayern München. Aha. Haben sich die Bayern eigentlich selber in diese Situation manövriert oder ist das einfach gerade nur Pech, was sie haben?
Ja gut, das ist natürlich im Grunde teilweise selbst entwickelt. Ne? Der FC Bayern hat ja immer Wert drauf gelegt, dass er, oder nur die Verantwortlichen beim FC Bayern, dass sie im Grunde im ganzen Club bestimmen, was passiert. Und insofern haben die Trainer immer wenig Spielraum gehabt. Und wenn sich dann ein Trainer immer mehr Spielraum genommen hat, so wie dem Ancelotti, dann war es ein Problem. Mhm. Und insofern, ja, glaube ich, ist das, was jetzt den FC Bayern einholt.
Wir werden drüber sprechen und gucken, ob wir da ein paar Ideen haben, wie das in Zukunft weitergehen kann, wer vielleicht diesen Trainerposten übernimmt in dieser Sendung heute und mit folgender Runde. Ich freue mich auf die Gäste des heutigen Sonntagmorgens. Von der Welt ist Julian Wolf hier bei uns. Hallo. Außerdem unser Sport1-Experte Alfred Draxler. Alfred, schön, dass du da bist. Der Frontmann von Sky ist hier, Michael Leopold.
Guten Morgen.
Hallo, Leo. Und zurück aus China, endlich wieder bei uns in der Runde, Stefan Effenberg, meine Damen und Herren. Vollständig sind wir aber erst, wenn wir Sie begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Ruth Hofmann heute an meiner Seite ist. Und Ruth, du hast die Frage der Woche und die beschäftigt sich auch mit der Trainersuche des FC Bayern.
Sehr gerne, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ja, du hast es eingangs schon gesagt, Flo, will bei den Bayern eigentlich keiner mehr Trainer werden? Mit Ralf Rangnick hat die nächste Wunschlösung abgesagt und es mussten ja schon diverse Namen vom Zettel gestrichen werden. Sie alle wollen irgendwie entweder lieber bei ihren aktuellen Vereinen bleiben oder bei den Nationalmannschaften, entscheiden sich eben dazu, dass sie sagen, der Trainerjob bei den Bayern ist gerade für mich nicht so interessant und das ist eine neue Situation, denn eigentlich war das doch immer das Wunschziel von so vielen Trainern dieser Welt. Warum hat sich das geändert? Warum ist der Trainerposten bei den Bayern nicht mehr ein Traumjob? Wir haben jetzt mal so ein paar Auswahlmöglichkeiten. Vielleicht fällt Ihnen ja auch noch was ein. Liegt es daran, dass diese permanente Unruhe im Verein vorherrscht, dass zu viele mitmischen und sich auch öffentlich äußern oder dass der Umbruch im Kader auch erst noch vollzogen werden muss oder dass es wirklich mittlerweile ein Schleudersitz ist, dieser Trainerjob? 7 Trainer in den letzten 8 Jahren oder stellen Sie sich sich auch die Frage, wer will eigentlich vierte Wahl sein? Oder sagen Sie am Ende, das ist alles nicht so dramatisch, dieser Job ist immer noch ein Traumjob und Sie werden auch noch Ihre Traumlösung finden. Also ich bin sehr gespannt, was Sie da so ein bisschen als Kriterium ausmachen, warum es gerade nicht läuft bei den Bayern in Sachen Trainersuche. Dankeschön.
Dankeschön, Ruth, und die Einladung an Sie mitzumachen bei unserer Frage der Woche und Ihre Sicht auf diese doch so ein bisschen problematische Situation des FC Bayern mitzuteilen. Wir wollen mit dem Spiel der Bayern auch beginnen in Stuttgart gestern. Was war das für ein Spiel? Der VfB gewinnt das Ding und ist in der Champions League sowieso schon. Es war nur noch Jubel bei den Jungs mit dem roten Brustring.
Wenn der so zurückhaltende Sebastian Hoeneß auf den Zaun klettert, um eine Ansprache zu halten, dann muss der Anlass ein besonderer sein. Aber
ich möchte auch nicht zu lange hier oben bleiben, weil der wirkliche Applaus, der gebührt den Jungs da unten.
Der erste Heimsieg gegen die Bayern seit dem Meisterjahr 2007. Als Sahnehäubchen auf eine ohnehin großartige Spielzeit. An einem Nachmittag, an dem der VfB-Trainer gefühlt 2 Stunden lang ununterbrochen grinst. Mal abgesehen von dieser Szene. Wahnsinn! Der Witzelfer für die Münchner. Ein kaum sichtbarer Fleck auf der weißen Weste des künftigen Champions-Ligisten VfB. Denn die Stuttgarter gewinnen souverän gegen ein Bayern-Team, das anscheinend nur an Real Madrid denkt und dürfen sich zu Recht feiern lassen von ihren Fans, die natürlich träumen. Nach all der Sch geht's auf die Reise. Aber beim VfB wissen sie genau, wie schnell es auch wieder abwärts gehen kann, wie schnell Euphorie verfliegt. Und so stellt sich nach einer klasse Saison die Frage, wie nachhaltig dieser Erfolg ist. Anders formuliert, bleibt der VfB jetzt ein Spitzenteam?
Stefan, bleiben Sie auch über diese Saison hinaus oben dran, qualitativ?
Also erstmal ein Riesenkompliment für das, was Sie wirklich geleistet haben in diesem Jahr. Wirklich konstant auf ganz hohem Niveau gespielt, völlig verdient die Qualifikation geschafft oder die Champions League, die Sie jetzt im nächsten Jahr spielen. Jetzt kommt die Herausforderung und ich glaube, es gibt ein warnendes Beispiel mit Union, die sich auch qualifiziert haben und dann abgestürzt sind. Das sehe ich bei Stuttgart nicht. Das sehe ich bei Stuttgart nicht, weil es eine absolut funktionierende und homogene Mannschaft ist. Viele Spieler haben schon gesagt, sie werden weiterhin Teil der Mannschaft bleiben. Sebastian Hoeneß bleibt Trainer. Also kann man auch im nächsten Jahr davon ausgehen, dass es eine erfolgreiche Saison in der Bundesliga sein wird oder geben wird.
Felix, gehen Sie da mit? VfB weiter oben dran?
Man kann ja nur das beurteilen, was war. Was ja jetzt die Zukunft bringt, kann ich nie beurteilen. Ich weiß nicht, welche Entscheidungen beim VfB jetzt getroffen werden. Aber ich gebe Stefan natürlich völlig recht. Der VfB ist aus meiner Sicht die zweitbeste Mannschaft in dieser Saison der Bundesliga gewesen und hat stabil über die gesamte Saison sehr guten Fußball gezeigt. Und insofern gibt es keinen Grund anzunehmen, dass sich das jetzt in der nächsten Saison ändert. Ich gehe auch davon aus, dass der VfB eine gute nächste Saison spielt und auch in der Champions League eine gute Rolle spielen kann.
Aber Sie werden wahrscheinlich, Michael, auch ein paar Spieler verlieren. Also Führig ist ja bei mehreren Vereinen im Gespräch, auch hier in München. Girassy weiß man nicht, ob der gehalten werden kann. Also ein bisschen Qualitätsverlust könnte sich einstellen.
Ja, und dafür sicherlich auch noch ein Fragezeichen, ob du dir dieses Paket leisten kannst, leisten willst. Aber ich bin ein Fan davon, im Moment zu leben. Und ich bin da bei Stefan. Ein großes Kompliment. Und wenn man diese High-Performer mal guckt in dieser Saison und die Cinderella-Stories Stuttgart, Heidenheim noch mit Leverkusen verknüpft. Was hat diese Mannschaft stark gemacht, dass sie das, was sie haben, gestärkt haben? Und wenn ich an Stuttgart denke, als der Endo ging, kurz vor Saisonbeginn haben alle gesagt, um Gottes Willen, jetzt reißen sie ihnen das Herzstück raus. Und Sebastian Hoeneß hat gesagt, jetzt holen wir halt den Stiller. Ja. In Hoffenheim haben sie gesagt, der ist nicht so schlimm, wenn der geht. Tempo hat er eh nicht. Gucken wir mal. Und dann siehst du halt, wenn du die du hast, stark machst, wenn du denen Vertrauen schenkst, was dann möglich ist. Und ich finde es beeindruckend. Ich finde auch die Art und Weise, wie er mit dem Erfolg umgeht, sensationell. Und insofern Glückwunsch nach Stuttgart. Und bevor wir einen weiterdenken, würde ich sagen, wenn ich auch gestern gesehen habe, wie viel Freude da im Ländle war, im Stadion, und wie viele Fans, die ich außerhalb des Stadions angesprochen haben und gesagt haben, wie, mit Verlaub, wie geil ist das? Ne? Und der Spruch ist ja Kult inzwischen. Nach der
Scheiße geht's auf die Reise.
Endlich wieder Europa. Und das haben Sie sich wirklich mehr als verdient, oder? Weil, ich meine, da gab es ja auch drumherum mit Präsidium, Aufsichtsrat und so Störgeräusche. Trotzdem so der Kern, die sportlich Verantwortlichen mit der Mannschaft, das hat funktioniert von Anfang an, hat das gepasst, ne?
Ja, wie Stefan schon sagte, also da kann man nur den Hut ziehen, großartig, was sie in dieser Saison geleistet haben. Und trotzdem, ohne dass ich jetzt da Wasser in den Wein schütten möchte, aber...
Oh, Wasser in den genau, Wein?
Ich glaube, da müssen wir... Ich habe gerade noch...
Denn ist es ja eine Weinschorle. Ist ja
eine Schorle schmeckt ja auch gut.
Ja. Ja. Aber für 3 Euro nehme ich eine Schorle.
Ja, das okay. Ist günstig für eine Schorle. Wirklich, mach das.
Starker Auftakt.
Trotzdem will ich daran erinnern, dass wir vor gut einem Jahr oder genau vor einem Jahr über Union Berlin ähnlich gesprochen haben. Nicht ganz so euphorisch, aber schon sehr gefestigt, ja, sensationell. Champions League, die werden ihren Weg machen und plötzlich waren sie in Abstiegsgefahr. Also ich glaube schon, dass diese Doppelbelastung Bundesliga, ja, Champions League auf Stuttgart zukommen wird. Ich glaube nicht, dass sie so abstürzen werden, aber es wird kein Selbstgänger im nächsten Jahr.
Für mich ist trotzdem ein Unterschied zwischen Union und dem VfB die Art und Weise, wie sie spielen. Union hat ja in der vergangenen Saison jetzt nicht durch tollen Fußball überzeugt, sondern eben durch taktische Geschlossenheit. Und beim VfB ist das eben anders. Sie haben einen ganz modernen Ansatz, einen Trainer, der wirklich Fußball spielen lässt. Ne?
Absolut. Also ich glaube, man kann das gar nicht hoch genug einschätzen, vielleicht sogar fast so hoch, diese Saison vom VfB wie die Meisterschaft von Leverkusen, weil der Fußball einfach ähnlich Spaß gemacht hat. Und ich glaube, die Spiele Leverkusen-Stuttgart waren die Highlights oder einige der Highlights der Saison. Ich glaube, es kommt ein bisschen jetzt auf Demut an, ja, sehr strapaziertes Wort, aber wenn du dich überraschend für die Champions League qualifizierst, ist so ein Auftritt wie Sebastian Hoeneß ihn ja gestern auf dem Zaun hat, ist für mich sinnbildlich für diese Demut, also dass er die Mannschaft so führt, dass er genau weiß, sie ist der Star, ja, die Mannschaft ist der Star, nicht ich. Fand ich erstens sehr sympathisch und wenn der Verein das lebt, weil wir haben das so eben nebenbei gesagt, es gab Unruhe, also es gab heftige Unruhe, ne, rund um den Präsidenten mit Fanprotesten.
Ist immer noch nicht ausgeräumt.
Also dass die Mannschaft das in dieser Saison so weggesteckt hat, spricht sehr für sie. Und ich glaube auch, da bin ich bei Felix Magath, niemand hat eine Glaskugel, aber darauf wird es ankommen, wie man damit umgeht, was die Zukunft dann angeht, ob es nachhaltig sein kann.
Und weil du die Szenen angesprochen hast, wir können uns das nochmal, es war ja in dem Beitrag ganz kurz drin, aber wir können uns das nochmal ein bisschen länger anschauen. Sebastian Hoeneß und die Fans des VfB Stuttgart.
Sicher im Namen der Mannschaft, ja, so sehr danken für das, was wir erleben durften mit euch zusammen diese Saison. So unbeschreiblich. Ich möchte auch nicht zu lange hier unten bleiben, weil der wirkliche Applaus, der gebührt den Jungs da unten. Die sind so überragend.
Also, ich finde, er macht das richtig gut, dass er auch nochmal dann den Fokus Richtung Mannschaft lenkt, oder?
Aber er muss sich das Lob schon gefallen lassen und es gibt ja viele Statistiken, die du anguckst und im Müll wirfst, aber eine, finde ich, steht sinnbildlich für die Tatsache, wie der VfB Stuttgart Fußball spielt. Die haben inklusive gestern 64 Tore aus dem Spiel heraus gemacht. Und das ist eine Idee von Ballbesitzfußball und das ist einfach eine Hausnummer und das ist einfach Qualität und das hat natürlich auch mit dem Trainer zu tun.
Und das ist der entscheidende Punkt, weil wenn wir nochmal den Vergleich anstellen mit Union und dem VfB Stuttgart. VfB Stuttgart wird diesen Fußball auch in der nächsten Saison spielen. Sie werden nicht dran schrauben, sie werden immer mit Ball offensiv attackieren, hohes Pressing, das werden sie weiterspielen. Bei Union, sie haben halt den Fußball umgestellt, von eher defensiv und destruktiv, kompakt zu stehen und aus wenig viel zu machen, wollten sie hin zum offensiven und schönen Fußball. Und das hat nicht funktioniert. Das ist der große Unterschied. Und Sebastian wird diese Geschichte auch weiterschreiben, auch in der neuen Saison.
Felix, wie finden Sie solche Bilder, wenn der Trainer dann da auf den Zaun geht?
Ja, das sind wunderbare, schöne Momentaufnahmen. Es ist nur so, so hat sich ja die Branche entwickelt. Das sollte dann ein Trainer auch wissen. Dieser Moment, ja, den soll er genießen. Denn das, was er jetzt geleistet hat, wird ihm wahrscheinlich oder vielleicht nächstes Jahr vor die Füße fallen. Also so geht er das Geschäft. Also wenn Erfolg da ist, dann ist es immer alles toll und die Spieler und alle sind gut. Wenn kein Erfolg da ist, dann ist ja die logische Konsequenz, es muss am Trainer liegen. Und insofern, wenn sie mal sowas Außergewöhnliches geschaffen haben, ja, dann wird es schwierig, das auf dem Niveau zu halten.
Also ich mache mich vielleicht unbeliebt heute hier, aber ich will dem Felix recht geben. Ich finde das ganz toll. War auch schön, was Sebastian Nöß da bei den Fans gemacht hat. Aber ich sehe das immer ein bisschen mit zwiespältigen Gefühlen, denn wir haben ja auch erlebt, dass es anders geht. Und ganz schnell auch teilweise. In Schalke haben die Spieler vor der Kurve mal ihre Trikots ausziehen müssen. Also das geht immer schon mal hoch und runter. Und das sehe ich schon manchmal, so sehr ich mich für Stuttgart freue, durchaus mit gemischten Gefühlen.
Deswegen, das finde ich interessant, Felix. Also auf der einen Seite, er soll das genießen. Ja. Er darf das machen. Auf der anderen Seite auch muss man wissen, sozusagen, dass diese Bilder auch immer bleiben werden und die einem später ausgelegt werden?
Nein, die Bilder werden ihm nie ausgelegt. Aber wieder das, was er geleistet hat, es wird ihm, weiß nicht, ob es ihm gedankt wird, aber in der Vergangenheit hat es man den Trainern eigentlich nicht gedankt. Sondern nochmal, wenn sie was außergewöhnlich, also wenn sie was außer der Reihe geleistet haben, dann dann sind es ja die Spieler. Ne? Also, ne, wie er auch sagte, ist ja so, die Spieler spielen ja und nicht der Trainer. Und insofern, ich glaube, das große Verdienst von ihm ist, dass er die Spieler hat spielen lassen. Im Gegensatz zu anderen in der Branche, die halt glauben, sie gewinnen das Spiel am Trainingsplatz oder im Büro, am Schreibtisch. Ja? Deswegen, das ist, glaube ich, sein Verdienst. Denn die haben klasse Fußball gespielt, gar keine Frage.
Ja.
Ich sage nur, also jetzt, ich gehe halt natürlich von mir aus.
Klar.
Ich habe ja beim VfB Stuttgart auch mal gearbeitet und ich hatte auch mal dann die Champions League erreicht. Und dann hat der VfB Stuttgart mir als verantwortlichen Mann dann gesagt, mein Spielmacher, Krasimir Balakow, ein Weltklasse-Spieler, hört auf. Felix, da hast du 1 Million, jetzt hol mal dann Nachfolger. Also das war schon vor 20 Jahren unmöglich oder vor 21 Jahren ein Ding der Unmöglichkeit. Aber das wird dann nicht mehr thematisiert nächste Saison. Wenn jetzt irgendeiner geht, keine Ahnung wer, dann wird nicht gesagt, oh, der Trainer kommt ja gar nicht mehr anders.
Ja, aber dazu muss ich auch noch mal ein Beispiel nennen und ich gehe wieder zurück zu Union und Urs Fischer. Mega erfolgreich gewesen, gefeiert, hat sich feiern lassen, völlig zu Recht. Dann in eine Krise rein und wie haben sie ihn verabschiedet? Mit Applaus. Ich glaube, das geht auch so, sollte dieser Fall eben eintreten, dass nicht mehr erfolgreicher Fußball gespielt wird. Aber wer weiß das schon? Also ihr von der Bild vielleicht, aber ich noch nicht.
Also auf jeden Fall kommt, finde ich, und kam da Sebastian Hoeneß ziemlich bescheiden und zurückhaltend rüber, finde ich sehr sympathisch. Einer seiner Spieler hat gesagt, er soll mal sein Licht nicht so unter den Scheffel stellen, denn dieser Erfolg dieser Saison, der gebührt vor allem unserem Trainer.
Der ist zu bescheiden. Ich glaube, ein großer Anteil gehört dem Trainer, weil er immer die richtigen Worte findet, die richtigen Elf aufstellt und die Leute von der Bank immer gute Energie reinbringen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und der soll nicht zu bescheiden sein. Ich glaube, da gehört schon 70-80% ihm.
Dann gucken wir mal rein ins Spiel, Stefan, oder? Schauen uns mal das 1:0 an, das VfB Stuttgart in der 29. Minute. Stuttgart eigentlich, korrigiert mich, du warst im Stadion in der ersten Hälfte schon stärker als der FC Bayern. Aber Stefan, bleib mal bei der Szene erst.
Ja, natürlich ein traumhafter Ball hier von Undaf in den Raum. Man, also es wurde ja diskutiert, kann Manuel den halten oder wie auch immer. Ich sage nein. Das haben die Stuttgarter ein sehr fein gespielt. Eigentlich sollten sie die Eröffnung machen. Das wird ja angezeigt 2-3 Mal. Mach auf. Aber sie bleiben in dem Raum. Und dann, wie gesagt, dieser Ball ist eigentlich entscheidend. Ja, und damit hat er die Zeit und die Luft, den Ball eben an Neuer vorbeizuspielen. Für mich auch nicht haltbar.
Es war halt unglücklich für die Bayern. Man sieht es am Seitenrand, wird da ja in dem Moment behandelt. Ja, mhm. Es ist trotzdem schlecht verteidigt, aber es war einfach für Bayern natürlich auch bitter, dass man gestern in dem Moment dann Dyer, der glaube ich der stärkste Verteidiger im Moment ist, was viele nicht gedacht hätten, als er kam.
Allerdings.
Ja, das war auch bitter für Bayern dann.
Und sie sind halt nicht nur in Unterzahl in der Situation, sie sind auch mega unaufmerksam beim Einwurf, weil Sergio ist der, also der Torschütze, ja, der den Einwurf ausführt und schleicht sich ran und bietet dann undarf natürlich auch Ball und Laufweg an. War schon gut gemacht.
Danke. Das hätte ich jetzt als Trainer hätte ich angemerkt.
Fertig, da ist die Szene nochmal.
Felix, ein Lob von dir.
Ja, ja.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, besser kann er morgen nicht starten.
die dummen Begleiterin, die haben ja gar nichts gemacht. Die haben nur zugeguckt.
Ja. Die Bayern sind dann wieder rangekommen zum 1:1 durch diesen Elfmeter von Harry Kane und die Frage, die ja immer noch offen ist, ist das überhaupt einer, wollen wir hier natürlich auch diskutieren. Anton gegen Gnabry. Stefan, wie siehst du das?
Ja, die Hand geht ja schon ins Gesicht. Er fällt natürlich brutal theatralisch.
Der Sturz kommt doch aber nicht von der Hand.
Nein, nein, und das war ja auch... Es ist Männersport, ja, das gehört auch ein bisschen dazu, ein bisschen Kontakt,
so, 3 Euro,
keine
Geld,
Ahnung. Findest du? Ja, aber Mai, also dann musst du ganz viel pfeifen. Ja, also den Elfmeter hätte ich jetzt nicht gegeben, muss ich dazu sagen.
Also, genau, wenn nochmal, dieser Kontakt reicht. Der Kopf ist ja auch ziemlich weit unten, muss man
sagen. Ja, und so theatralisch auch. Und Kontakt ist immer da, bei jedem seitlichen Freistoß, Eckball, wie auch immer. Nein.
Gnabry sagt halt, wir haben eben da kurz vor der Sendung drüber gesprochen, er wird im Auge getroffen.
Ja. Ja.
Anton sagt, niemals Elfmeter. Natürlich, Gnabry ist ein schneller Spieler. Wenn du da gerade die Drehung machst, du kriegst den Finger ins Auge. Für mich ist es auch kein Elfmeter, aber das gehört einfach auch zu der Diskussion dazu, dass Gnabry sagt, ich wurde im Auge getroffen. Also nicht nur an der Haarspitze, sondern im Auge.
Ich gucke zu Felix, also ich hätte ihn auch nicht gepfiffen, aber ich glaube, Felix wollte.
Ja gut, also ich verstehe jetzt wirklich nicht mehr, warum wir alle da sitzen und jetzt über die Szene reden. Also es ist einfach unsäglich, wie mittlerweile bei uns in Deutschland, in der zweiten, in der ersten Bundesliga, wahrscheinlich auch in der dritten, wie da gepfiffen wird. Ja, bei jedem Körperkontakt, bei jeder Berührung wird für denjenigen gepfiffen, der sich fallen lässt. Und dann, die lassen ja nicht nur fallen, die rollen dann noch, bleiben noch liegen, bis der Schiedsrichter endlich die Entscheidung getroffen hat für ihn. Und dann stehen sie wieder auf und weiter geht's.
Ja. Und es wird uns im Laufe dieser Sendung noch ein bisschen verfolgen, diese Schiedsrichterentscheidung. Da gab es ein paar in der Sendung. Und wir hätten auch gerne Schiedsrichtervertreter heute hier gehabt, aber man wollte nicht. Schade. Stefan, wenn du glaubst, dass wir die 3 Euro vergessen haben, hast du jetzt gerade wieder hingelegt. Junge.
Ja? Hier, mach mal rein. Ja.
Das geht ja auch nicht, dass du zahlen lässt hier. Gut, dann gucken wir auf die
beiden
Tore noch.
Wieso?
Was?
Teamwork.
Wieso denn nicht?
Teamwork einfach.
Ich habe noch Jetlag.
Wirklich?
Okay. Kurzer Weg.
Also komm, wir schauen auf die beiden Tore, die der VfB dann noch macht. 83. Minute, das 2:1. Schöne Flanke von Silas, Stefan.
Ja, ein super Ball zum Tor, hinten auf den zweiten Pfosten. Davis, muss ich sagen, weil ich wurde auch vor der Sendung, mit dem Alfred habe ich ein bisschen diskutiert, kann der Manuel ihn halten? Es ist natürlich ein klarer Fehler von Davis, der muss die Innenbahn zumachen, der muss das Tor decken. Ja, dann ist er der Erste, der am Ball ist. Das ist der Fehler. Aber völlig verdient für die Stuttgarter. Dementsprechend brauchen wir nicht mehr so viel über den Elfmeter reden, weil Stuttgart ja das Spiel gewonnen hat.
Aber wir gucken noch auf das dritte Tor, Silas 90. plus 4. Und da merkt man dann schon, Gyasi gegen Masraoui,
dass
die Stuttgarter mit einem anderen Willen und die Bayern natürlich, das wollen wir ihnen gar nicht vorwerfen.
Das ist hier entscheidend in dem Zweikampf. Er will es unbedingt. Er will unbedingt diesen Zweikampf gewinnen. Bei Bayern München kann man jetzt hingehen und sagen, okay, sie haben das Spiel am Mittwoch in Madrid vor Augen. Vielleicht hat da so ein bisschen Prozente gefehlt. Das sieht man hier in dem Zweikampf. Ja, sie wollten es und sie haben es sich auch dann verdient.
Ist das denn legitim?
Ja, 100%. Also ich glaube, In einem Spiel zwischen diesen zwei großen Spielen gegen Real ist es für mich absolut menschlich, dass du nicht absolute Körperspannung hast, zumal jetzt tabellarisch ja auch der ganz große Ergebnisdruck im Moment nicht mehr vorhanden ist. Also ich kann es verstehen, zumal du ja auch ein bisschen auf die Verletzten achten musst. Jetzt ist Guerrero auf Krücken aus dem Stadion. Also Dyer ist ein harter Hund, der wird sich tackern lassen. Vielleicht bekommt er noch zwei Stiche mit der Nähmaschine und dann geht's am Mittwoch. Aber ich kann das total verstehen und wie gesagt, ist auch irgendwo legitim.
Es gab ja auch vom Trainer vorher quasi den Freifahrtschein. Also Tuchel hat ja gesagt, 70-80% müssen jetzt mal reichen. Haben dann nicht gereicht, ja. Aber das ist ja schon eine Aussage.
Das sollte aber ein Trainer nicht sagen.
Aber ist das denn gut so? Ich meine, wenn man das
ja, mal die Frage ist ja, kann man hoch und runter schalten?
Ja, und wenn man das mit Borussia Dortmund vergleicht, die also 10 neue Feldspieler bringen und trotzdem da eine Gala hinlegen, 5-1 gewinnen und mit solchen breiter Brust vom Platz gehen und die Bayern sind gestern wieder mal mit hängenden Köpfen vom Platz gegangen, obwohl sie nur 70-80% gefordert waren. Ich glaube, dass die Dortmunder die bessere Vorbereitung hatten für das Spiel.
Zum Abschluss dieses Komplexes VfB Stuttgart hat Ruth noch ein paar Dinge beizutragen.
Sehr gerne, ich komme heute mal hinter euch.
Ui.
Denn ich werde mir gleich noch einen VfB-Fan schnappen. Sie können sich schon mal darauf vorbereiten. Aber ich wollte an der Stelle noch mal kurz den Blick ins Netz, also die VfB-Fans, ne, mit einer Saison, in der die Mannschaft 34 Punkte mehr als in der vergangenen Saison sammelt. Also das ist wirklich eine zum Genießen. Und da heißt es, was der VfB dieses Jahr für eine Saison spielt, ist unfassbar. Macht weiter so nach dem Sommer. Und das habt ihr angesprochen. Also hoffentlich brechen die dann nächste Saison nicht ein. Und es hat nicht lange gedauert, bis hier eine Fotomontage mit dem Henkelpott kam. Ne? Also Sebastian Hoeneß, das wäre mal ein Durchmarsch, wenn man dann nächste Saison dieses Bild sehen würde. Und hier heißt es stark, Champions League aus eigenen Stücken geschafft und jetzt noch die Vizemeisterschaft holen. Die ist ja auch noch drin. Also eine Saison, die ja wirklich fast schon zum Kneifen ist, oder? Wie geht's denn der VfB-Fanseele zurzeit?
Ein Jahr, wie ich es ewig nicht mehr erlebt hatte. Nie Angst abzusteigen mehr nach der ersten Hälfte. Und ansonsten, ich glaube, die können so weitermachen, weil es hat sich fast nichts verändert und sie sind jetzt einfach bärenstark und haben jetzt die Bayern geschlagen. Nach so langer Zeit zu Hause, ich konnte es kaum glauben und war natürlich entsprechend erfreut über die Sachen. Das ist richtig toll.
Ja, eine tolle Saison und damit zurück in die Runde. Dankeschön.
Ja, wirklich begeistern, was der VfB Stuttgart in dieser Saison geleistet hat. Wir sprechen gleich weiter hier in unserer Runde über den FC Bayern und natürlich das leidige Thema Trainersuche. Eigentlich sollte es im April beendet sein, das Thema. Jetzt haben wir Anfang Mai und immer noch weiß keiner, wer wird in der kommenden Saison den FC Bayern München trainieren. Wir sprechen gleich hier im Stahlwerk Doppelpass über dieses Thema unter anderem. Und jetzt haben Sie hoffentlich Glück bei unserem Gewinnspiel. Ich drücke Ihnen die Daumen und wir melden uns gleich zurück hier aus dem Airport Hilton. Bis gleich. In Runde unter anderem mit Felix Magath. Wir sind beim FC Bayern München. Wir haben das Spiel in Stuttgart schon ein bisschen durchbesprochen. Und jetzt, und das hat ja Thomas Tuchel auch gesagt, jetzt dreht sich alles nur noch um Real. Um dieses Rückspiel. Stefan, wie siehst du die Chancen für die Bayern?
Ja, ich würde sagen, leichte Vorteile für Real Madrid.
Weil
sie, ja, weil sie das Rückspiel eben in Madrid haben. Wir erinnern uns an die Viertelfinals von Dortmund. Rückspiel in Dortmund, das war ein Faktor. Rückspiel gegen Arsenal, Bayern München in München war ein Faktor, um weiterzukommen, um ins Halbfinale zu kommen. Das fällt jetzt weg. Jetzt musst du dort antreten. Ich finde das Ergebnis, das Hinspielergebnis eigentlich gar nicht so schlecht, aber trotzdem leichte Vorteile. Aber, und logischerweise drücke ich natürlich dem FC Bayern die Daumen.
Felix, wie ist es denn jetzt nach so einem Bundesligaspiel, wo man mit 70-80% gespielt hat, das Ding trotzdem verloren hat, ist es dann schwieriger, den Schalter umzulegen und eine der weltbesten Mannschaften zu schlagen in Madrid?
Ich muss dazu sagen, ich war nie ein Freund von solchen taktischen Spielchen, schonen und mal etwa rauslassen. Ich glaube nicht, dass das wirklich zielführend ist. So wie Alfred gesagt hat, ich gehe doch lieber in so eine wichtige Partie mit einem Erfolgserlebnis, was ich vorher hatte. Da habe ich mehr Sicherheit, da habe ich einfach mehr Zutrauen. Wenn ich vorher, egal wie die Niederlage und wie ich die einstecke, aber wenn ich mit der Niederlage, da habe ich die Kritik. Das ist doch alles, was die Spieler im Kopf haben. Jede Information ist doch im Kopf drin. Und da glaube ich nicht, dass ich dann so auftrumpfen kann, wie ich das machen würde, wenn ich eben mit breiter Brust, mit einem Sieg in so eine Partie gehe. Deswegen glaube ich, dass das, wie Alfred sagt, falsch war. Und ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass die Bayern, also Bayern können immer noch gewinnen. Wie gesagt, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Da weiß keiner, wie das ausgeht. Insofern, ja, ist gut.
Nur das.
Also, danke, danke.
Ich kipp mich hier fast um. Ich hätte das sogar durchgehen lassen.
Aber
wenn man es selber merkt. Ja.
Aber du hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, das ja vorhin anders gesehen, oder?
Ja, weil ich glaube, wenn die Hymne läuft, ist ein komplett anderer Wettbewerb. Und das ist definitiv so. Und du hast ja das Thema Belastungssteuerung und Verletzungen beim FC Bayern wirklich intensiv jetzt zu steuern. Und insofern, glaube ich, gab es auch gar keine Option, die bestmögliche Mannschaft in Stuttgart auflaufen zu lassen. Mhm. Leroy Schambein ist eine brutal eklige Verletzung. Also da musst du den Hut ziehen.
Ein bisschen gespielt gestern. Ja,
ein paar Schmerzmittel wahrscheinlich rein und dann gucken wir mal. Schamal ging nicht, bei De Ligt hoffen sie. Also ich sehe es ein Stück weit anders, Felix, weil ich glaube, dass eben die Option auch gar nicht da war im Moment, in Stuttgart mit der bestmöglichen Mannschaft aufzulaufen.
Jetzt ist Guerrero noch verletzt. Wiegt das schwer oder wäre er aus deiner Sicht sowieso nicht unbedingt ein Kandidat gewesen, der da anfängt?
Sicherlich wäre nicht unbedingt ein Kandidat gewesen, aber es ist sehr schlecht, diese Option nicht zu haben, weil das Spiel, du weißt nie, wie es läuft, wann du wechseln musst. Gestern musste er sehr früh wechseln. Goretzka, glaube ich, nach einer Viertelstunde ungefähr eben. Sowas kann passieren. Dann bist du natürlich froh, wenn du Guerrero dabei hast. Bei Eric Dier wird es, denke ich, reichen. Diese Platzwunde ist auch nicht gerade hilfreich, das 3 Tage vor dem Spiel sich zu holen, aber das wird gehen. Ich glaube, De Ligt wird eine Schlüsselpersonalie sein, wenn er spielen kann. Kim haben wir alle, glaube ich, ausführlich besprochen die vergangenen Tage oder selber analysiert für uns. Das war schon eine Schwachstelle und deswegen wird das, glaube ich, sehr davon abhängen. Ich war beim Hinspiel im Stadion, ich hatte das Gefühl, dass Real noch mehr Luft nach oben hat, was das Spielerische angeht, und Bayern ziemlich am Maximum war. Das ist vielleicht noch sportlich ein Grund, warum ich auch denke, es ist leichter Vorteil Madrid, aber eher ein leichter. Also es ist wirklich ein K.O.-Spiel und Bayern weiß, sie können diese Saison vielleicht nicht retten, aber sie können Happy End setzen.
Wir können uns mal anhören, was Thomas Tuchel gestern nach dem Spiel dann gesagt hat, auch im Hinblick Vorbereitung Richtung Real Madrid.
Wir werden keine Sekunde mehr mit dieser Partie verschwenden und uns beschäftigen, weder in der Analyse noch in der Nachbesprechung. Wir besprechen jetzt ab morgen Real Madrid nach. Das haben wir noch nicht gemacht, weil wir uns auf Stuttgart konzentriert haben. Ab morgen besprechen wir das Spiel von Real Madrid.
Ist aber die normale Vorgehensweise jetzt.
Absolut.
Voller Fokus Richtung Real Madrid. Und dass das ein offenes Spiel ist, haben wir hier gesagt. Aber was ja über allem schwebt momentan beim FC Bayern, ist eben die ungeklärte Nachfolgesituation rund um den Posten, den jetzt noch Thomas Tuchel innehat. Das ist wie gemacht für Norman Soleder und ein So schaut's aus.
Die Hierarchie beim FC Bayern ist ein bisschen wild. Hier Präsident und Vorstandsboss, das ist der Sportvorstand. Diese beiden sagen, wo es lang geht und die Chefin von Uli Hoeneß steht hier. Und Susi Hoeneß wusste früher als alle anderen bei Xavi Alonso, wenn er Charakter hat, kommt er nicht. Was die Seherin vom Tegernsee damit sagen will, Finger weg von Trainern, die unter Vertrag stehen. So schaut's aus. Bayern München hat sich jetzt bei Alonso, Nagelsmann und Rangnick 3 blaue Augen abgeholt. Oh. Wenn man weitere Schrammen und Absagen vermeiden möchte, sollte man sich folgende Kandidaten sparen. Roger Schmidt, Vertrag bis 2026, Finger weg. Unai Emery, Vertrag bis 2027, Finger weg. Sonst? Oh. So schaut's aus. Der Einzige, der unter Vertrag steht und den ihr theoretisch haben könntet, ist Thomas Tuchel, euer eigener Trainer. Doch bevor sich Uli Hoeneß ein weiteres Jahr mit Thomas Tuchel antun würde, bevor das geschieht, würde er noch zu Jürgen Klinsmann zum FC Bayern zurückkehren. Und das ist nicht sehr wahrscheinlich. So schaut's aus. Die Trainerstellenausschreibung des FC Bayern wirkt ein bisschen unkoordiniert. Jeder redet mit, jeder redet rein. Entschieden wird am Ende doch am Tegernsee. Das macht Eberls Arbeit nicht leichter. Vielleicht hilft nur noch ein Übergangstrainer. Denn nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt. Nicht bei Rangnick, aber vielleicht bei Alonso und bei Klopp. So schaut's aus. Spielerversteher Flick wäre so eine Möglichkeit. Er hat den Trophäenschrank schon einmal gefüllt. Oder Van Gaal, der hat die Bayern-Spielweise eh erfunden. Wir würden uns aber den Doppeldubelsieger Magath wünschen. Er würde den Umbruch beim FC Bayern einleiten, sämtliche unpopulären Maßnahmen gnadenlos durchführen und nächste Saison eine topfitte Mannschaft übergeben. Und Susi Hoeneß würde einen so felsenfesten Charakter wie Felix Magath garantiert sofort durchwinken. So schaut's aus.
Felix, Sie könnten jetzt Ihren imaginären Hut in den Ring werfen.
Ja. Wie?
Indem Sie sagen, ich stehe bereit.
Na, das muss ich jetzt hier nichts in den Ring werfen. Ich habe ja vorgestern mit Uli Hoeneß telefoniert und habe ihm noch mal gesagt, pass auf, also ne, bei mir fallen keine Umzugskosten an. Ich lebe in München. Meine Kinder... Meine Kinder studieren alle schon. Also ich brauche keine teuren Privatschulen mehr für meine Kinder. Also das wäre doch ein
viele
Argument,
ja, ja.
Denke ich, für mich. Ja. Insofern glaube ich, überlegt er jetzt.
War denn auf laut gestellt? Also hat Susi auch mitgehört?
Das weiß ich nicht.
Also
ja.
Okay.
Da war ich nicht informiert.
Also sehr, sehr lustig und sehr interessant. Aber ich meine, wir können ja da auch eine Comedy-Nummer draus machen, wenn wir wollen. Aber es ist ja ein ernstes Thema für den FC Bayern. Und nicht dass, ja, dass Felix Magath nicht ein guter Kandidat wäre. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber Stefan, wie ist die Situation jetzt vor allem für den ja immer noch neu installierten Sportvorstand Max Eberl, der das Ganze ja eigentlich betreiben soll? Aber doch, das war ja auch in dem Beitrag zu hören, viele Nebengeräusche wegmoderieren muss.
Ja, und eigentlich auch moderieren sollte. Aber du hast halt einen Präsident dann oder den Vorstandsboss, die dann auch immer so ein bisschen Wasserstandsmeldungen abgeben, was mit Sicherheit nicht gut ist. Das gefällt Max Eberl mit Sicherheit auch nicht. Das ist eine große Herausforderung für den FC Bayern. Das habe ich schon vor 4, 6, 8 Wochen gesagt. Und ich würde jetzt, wir haben so viele Namen genannt und ihr nennt ja immer noch mehr.
23
Namen jetzt mittlerweile. Wow. wahrscheinlich wird es dann doch irgendwie so in Richtung Hansi Flick laufen mittlerweile. Das ist jetzt mal mein Gefühl. Weil so viele Alternativen auf dem Markt gibt es nicht. Wir sind alle durchgegangen. Klopp, ne, Streich, Auszeit auf jeden Fall. Ich werde nicht, er wurde ja auch gefragt, ja, ich werde nicht Trainer des FC Bayern. Also was da denn alles genannt wird, ist ja auch zum Teil wirklich hochspannend. Aber eine logische Entscheidung wäre für mich Stand heute wirklich dann wahrscheinlich Hansi Flick.
Was ja interessant ist, ist dieser Satz von Max Eberl gestern, je nachdem, wie viel wir da jetzt reininterpretieren wollen. Er hat ja so ein bisschen kryptisch gesagt, also manchmal geht eine Tür zu und dann geht eine dafür auf, wo man gar nicht gedacht hat, dass sie aufgeht. Ja.
Wollen wir uns den kurz anhören,
ja,
und dann
bitte,
deinen,
ja,
Gedanken. Max Eberl hat da so ein bisschen blumig das Ganze formuliert.
Wenn eine Tür zugeht, ist es im ersten Moment ein Schlag und dann schaust du wieder hoch und dann siehst du, hey, dann gehen andere Türen wieder auf und Türen, die vielleicht vor einigen Tagen, einigen Wochen gar nicht vorstellbar waren, sind jetzt offen. Ich weiß, das macht es euch wieder leicht, schwieriger zu spekulieren, aber es gehen Türen wieder auf und deswegen, wir sind da schon frohen Mutes, dass wir den richtigen Trainer für FC Bayern München finden.
Aber der Lass den Julian noch
fertig. Jetzt ist die Frage, spricht er eher allgemein und das war sozusagen so eine Lebensweisheit mit den Türen, einfach eine Phrase, oder ist es wirklich konkret zu nennen? Also wenn ich jetzt mal konkret zu nehmen, wenn ich nicht als Realist spreche, sondern so ein bisschen als Fußballträumer.
Dann ist es Zidane oder Guardiola sogar?
Was ist mit Pep Guardiola? Also normalerweise.
Pep Guardiola.
Normalerweise.
Jetzt hast, hast du 24.
Ich habe ja.
Der war nicht drauf.
Ich habe nur die zwei Sätze noch dazu. Ja. Ich habe ja eben eingeleitet. Das ist vielleicht, klingt sicherlich nicht realistisch, aber wenn man nur mal diesen Satz jetzt so ein bisschen nimmt und ein bisschen drauf rumspinnt, also Pep Guardiola, normalerweise, es wäre natürlich für die Fans hier, ich erinnere an diesen Satz von Uli Hoeneß damals, als Guardiola hier war, das war Fußball wie vom anderen Stern, auch wenn sie Champions League nicht gewonnen haben, das wäre natürlich ein Trainer, wo du ein Statement setzt. Und normalerweise ist ja der Plan, dass der Vertrag 25 bei City dann von Guardiola nicht verlängert wird, dann hieß es Sabbatical möglicherweise. Aber das würde ich jetzt, das war nie so ganz klar formuliert. Und wenn sich eine dynamische Situation ergibt, warum nicht? Zumindest ist es, glaube ich, ein zulässiger Gedanke.
Die Tür geht auf und Guardiola winkt aus dem Spalt. Kannst du dir das vorstellen?
Also, du kannst ja jeden Namen
mittlerweile
jetzt
ja
durchdiskutieren. Ich finde, viel wichtiger ist, mal drauf zu schauen, ist das im Anführungszeichen nur ein Symptom, diese Problematik, die sie jetzt haben. Und wo fängst du an, wenn du über die Kommunikationsstrategie des FC Bayern nachdenkst? Ja. Ich finde, Stefan hat schon angedeutet, dieses Thema kommentiert öffentlich der Sportvorstand und sonst niemand. Und noch dazu in einer Zeit, wo du eh weißt, von vielen Seiten wird durchgestochen, von Beraterseite, je nachdem, welche Verhandlungsposition du stärken willst, gibt es da eine Info oder da eine Info. Und da muss ich mich, mit Verlaub, in der Teppichetage auch mal zurücknehmen, ich preise ein, dass Uli Hoeneß was sagt, okay, aber dann müssen sich die anderen mal zurückhalten.
Wir haben hinten diese Wasserstandsmeldung mal auf der Wand drauf. Also da sagt Heiner, wir sind mit Ralf in sehr guten Gesprächen. Da sagt Dresen, wir werden in aller Kürze eine Entscheidung treffen. Und der es eigentlich entscheiden müsste, sagt, wir werden das Ganze in Ruhe abwickeln und dann wird es irgendwann auch weißen Rauch geben. Das ging alles noch um Ralf Rangnick. Dieser weiße Rauch ist nicht aufgestiegen. Und ist das ein Thema, was Trainer vielleicht auch abhält, beim FC Bayern sich zu verpflichten, dass du das Gefühl hast, ja, es ist nicht klar, wo sind eigentlich die Verantwortlichkeiten, wer ist eigentlich mein Mann und also das Ganze ist so eine Gemengelage, die es einem schwer macht als potenzieller Trainer, oder muss man das, wenn Bayern ruft, eigentlich zur Seite schieben?
Ja gut, das sind ja zwei Aspekte aus meiner Sicht. Das eine ist der Aspekt, dass der FC Bayern ja schon immer Wert darauf gelegt hat, Entscheidungen selbst zu treffen. Also der Verein hat die Entscheidung, ich muss jetzt dann von mir reden wieder, Einfluss auf die Mannschaftszusammenstellung war sehr gering, sondern das hat der Vorstand gemacht beim FC Bayern. Und ich denke, wenn man eben dann noch sieht, dass ein Trainer wie Ancelotti, der sich in Italien öffentlich in der Presse, im Fernsehen darüber geäußert hat, dass er hier Zustände vorfanden, die er nie gekannt hat, nämlich dass die Spieler an ihm vorbei zum Vorstand gelaufen sind und ihn dann halt beim Vorstand kritisiert haben, na, dann können Sie sich halt vorstellen, dass das halt auch Auswirkungen auf die internationale Trainerbranche gehabt
hat. Genau.
Ja, und ich glaube eben, dass das der Punkt ist, dass eben viele jetzt Trainer, die über Reputation verfügen, sagen, oh, sowas brauchen wir nicht, ne, weil so machen sie natürlich jeden Trainer kaputt. Wenn die Spieler vorbei am Trainer vorbei zum Vorstand laufen können, dann machen sie jeden Trainer kaputt. Also das ist ja übrigens hier in Deutschland auch passiert in den letzten Jahren.
Und wenn wir da nochmal auf deine T-Online-These schauen, Stefan, da bringst du noch einen weiteren Aspekt mit rein. Du sagst, dass Ralf Rangnick österreichischer Nationaltrainer bleibt und nicht zum FC Bayern wechselt, ist logisch und richtig. Vielleicht hat ihn aber auch Hoeneß ein wenig abgeschreckt. Also das ist ja
die nächste Dimension, diese öffentliche Äußerung von Hoeneß über Tuchel. Glaubst du, dass sowas eine Rolle gespielt hat für Ralf Rangnick in seiner Entscheidungsfindung für den ÖFB und gegen den FC Bayern München?
Das kann schon durchaus sein. Gerade bei Ralf Rangnick, der ja eigentlich gewohnt ist, selbst gestalten zu wollen und das auch immer umgesetzt hat. Also Ralf Rangnick ist einer, der sich ungern was sagen lässt. Und er hat wahrscheinlich oder möglicherweise gedacht, wenn Uli Hoeneß da vom Tegernsee seine Kommentare gibt, habe ich da letztlich keine Chance. Da hat Felix recht. Für mich war auch das Scheitern von Ancelotti. Ich meine, es ist immerhin der größte Champions-League-Trainer, den wir in Europa haben und ist nach nur 13 Monaten gescheitert, dass das für Bayern eine Zeitenwende hat, war. Der FC Bayern hat ja früher mit dem Finger geschnippt und die Trainer sind gekommen. Und zwar, wenn ein Trainer bei einem anderen Verein möglicherweise ihnen Konkurrenz gemacht hat, haben sie ihn einfach weggeholt. Auch den Felix haben sie damals ja weggeholt aus Stuttgart. Ist richtig, oder?
Kann mich nicht erinnern.
Ach so, ja. Und das ist halt vorbei. Jetzt ist es halt so, dass Leverkusen mit Bayer im Kreuz ganz locker Alonso halten kann. Und Rangnick hat eine grüne Wiese in Österreich. Auch er muss nicht unbedingt. Also der FC Bayern muss sich da massiv umstellen. Und das Typische ist ja, dieses, wen holt der FC Bayern, wenn ich höre, dass er Guardiola jetzt genannt wird, sei mal nicht böse, bitte. Aber,
das habe ich jetzt ins Feld geführt. Ich sage nicht, dass Bayern den Anspruch hat, dass sie sofort Guardiola kriegen. Ja, was bei Rangnick mir ein bisschen zu kurz kommt, es wäre ja auch ein Wagnis gewesen. Also Ralf Rangnick wäre ein Wagnis beim FC Bayern gewesen. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube, Rangnick ist 65 Jahre alt. Ich will ihn jetzt nicht älter machen, als er ist. Ich glaube, 65. Er weiß doch, wie der FC Bayern tickt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Äußerung von Uli Hoeneß, so eine, kann man es Lebensentscheidung nennen, aber so eine wichtige Entscheidung beeinflusst. Er kennt doch Uli Hoeneß so lange, er weiß doch, was ihn hier erwartet. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das zumindest kein entscheidender Faktor
ist. Nein, das glaube ich auch nicht.
Ist Max Eberl jetzt schon ein bisschen geschwächt?
Also, dass es nicht hilft, wenn du antrittst und sollst einen Trainer suchen, hast Anfang Mai noch keinen. Ich glaube, das ist jetzt keine ganz große Erkenntnis, aber ich bin total bei Julian. Ich sage auch, also Ralf wusste ja, wie Hoeneß denkt und was man so hört, hat das ja gepasst. Bei Ralf, glaube ich, darf man nicht vergessen, Gesundheit hat eine Rolle gespielt, spielt eine Rolle und dann wachst du vielleicht wirklich nochmal auf. Und ich, nach meiner Information, war wirklich immer der Mittwoch der Tag der Entscheidung. Die Bayern haben es ja so kommuniziert gefühlt am Dienstag, dass wohl alle gedacht haben, das steht. Ich habe gehört, der Mittwoch war immer der Tag der Entscheidung. Und wenn er dann für sich sagt, Work-Life-Balance, warum soll ich mir das antun, wenn sie mich in Österreich alle lieben? Der Verband stellt im Übrigen auch gerade einen neuen Campus hin und ich habe Gestaltungsspielraum, werde bei der Nachwuchsförderung mit eingebunden, all das, was Spaß macht. Warum soll ich das aufgeben? Und jetzt kannst du im Umkehrschluss natürlich sagen, ja, warum verhandelst du dann erst? Da sage ich auch ganz klar. Das ist doch absolut und das ist doch legitim und selbst wenn du denkst, so mache ich das wirklich und selbst wenn du gespalten bist, dann hörst du es dir doch trotzdem an und natürlich fühlst du dich auch geschmeichelt, wenn der FC Bayern anfragt und sagst, wir könnten uns das vorstellen und dein Trainerstab darfst du auch noch mitbringen.
Und du musst ja irgendwie auch klar machen, welche Erfordernisse du hast, wenn du das überhaupt machen willst und dass man sich da ein bisschen inhaltlich austauscht, ist ja auch normal. Ja? Aber daraus hat man offensichtlich abgeläutet beim FC Bayern, es fehlt eigentlich nur noch die Unterschrift so ungefähr.
Ich bleibe generell dabei, es gibt ja in Wirtschafts- und Unternehmerkreisen dieses wunderschöne Bonmot, die erste Generation schafft das Vermögen, die zweite hält es und die dritte, sinnbildmäßig gesprochen, setzt es in den Sand. aus Respekt vor Kunstwissenschaftsstudentinnen und Studenten sage ich nicht das Originalzitat, die dritte Generation, so ist das Originalzitat, studiert Kunstwissenschaft. Ja? die Bayern haben meiner Meinung nach ein Problem, die zweite Generation zu finden. Ich glaube, jetzt haben sie mit Max und mit Christoph zwei, die du laufen lassen kannst, aber da die erste Übergabe nicht geklappt hat, fühlt sich jetzt die erste Generation noch mehr verpflichtet, wieder einzugreifen, siehe Uli Hoeneß, und das macht es halt für die handelnden Personen nicht wirklich einfach.
Wir sprechen gleich weiter über dieses Thema und haben noch jede Menge in der Sendung. Unter anderem der emotionale Moment von Marco Reus gestern in Dortmund. Aber uns beschäftigt nach wie vor der FC Bayern München. Ihre Chance abzuräumen im Gewinnspiel. Drücken die Daumen und wir sind gleich zurück hier im Stahlberg Doppelpass. Also einen Moment Geduld, dann sind wir wieder hier in unserer illustren Runde des heutigen Sonntags für Sie da. Bis gleich. Der Schlussakkord in dieser Pause und wir sind in unserer Runde zurück und ich genieße das ja immer, wenn Felix Magath hier ist, weil er so einen hintergründigen Humor hat. Und ich habe jetzt gerade in der Pause noch mal drüber nachgedacht, dieses Telefonat mit Uli Hoeneß. Dieses, ich brauche keine Privatschule, ich brauche keinen Umzug, all diese Sachen. War das nur Humor oder hat es dieses Telefonat gegeben? Und was war wirklich der Inhalt? Also irgendwie lässt mich das nicht los.
Ja, also wenn ich sage, ich habe mit ihm telefoniert, dann... Ne,
das stimmt
ja,
schon.
Dann natürlich stimmt das, ja. Ja. Ja, Inhalt war ja wie beschrieben. Ne? Ich habe ihm meine Vorteile gesagt. Ich habe ja nie nur Nachteile. Ihr tut ihr mir so, ich hätte nur Nachteile. Nein, ja.
Und, aber das ist doch die Tür, die gerade aufgegangen ist.
Ja, vielleicht
ist
das.
Das ist die Tür. Mit Max Eberl habe ich nie gesprochen. Also deswegen könnte sein, dass er die Tür gemacht hat. Aber vielleicht meint er doch auch eine andere Tür.
Und wie war das Gefühl? Ist das auf, sind die Bewerbungsunterlagen angenommen worden oder ist das auf fruchtbaren Boden gefallen?
Ja gut, ich bin ein erfahrener Manager, der lässt sich natürlich nicht in die Karten gucken. Ne?
Ach so, der zockt da.
Ja.
Okay. Dann guckt er wieder.
Felix Magath hat jetzt alle Optionen. Bayern, HSV, also das spricht ja für seine Qualität.
Zum HSV kommen wir auch noch.
Also ich sag's mal so, ich hätte gerne mal unter dir trainieren.
Das glaube ich nicht.
Du kannst dir nicht vorstellen.
Das hätte funktioniert.
Also du hättest ja kaum besser werden können, aber du wärst besser geworden.
Oh.
Noch ein Argument. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich denke noch mal ein bisschen drüber nach und diesen Moment des Nachdenkens, den gibt mir jetzt Ruth, weil die ist jetzt dran.
Das geht jetzt schnell hier. Sehr gerne komme ich zu euch. Und ich wollte euch einmal kurz ein Update geben, was die Personalsituation bei den Bayern betrifft. Rafa Guerrero, der ja die Arena in Stuttgart auf Krücken verlassen hat, fällt also vorerst aus, heißt es. Bänder- und Kapselverletzung im Sprunggelenk. Also sicherlich für das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale bei Real Madrid wird das nichts. Allerdings, Matthijs de Ligt und Jamal Musiala haben wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Da sieht's gut aus. Also das zum Personal. Und dann haben wir hier die Frage der Woche mit diesen vielen Optionen. Permanente Unruhe im Verein sagen 49%, das ist der Hauptgrund und vor allem wird da oft Uli Hoeneß genannt, das heißt bitte, der soll sich ein wenig mehr zurückhalten. Und trotzdem sagen immer noch 20%, es ist weiterhin ein Traumjob. Ich habe auch gelesen, dass eben gewünscht wird, bitte mit Namen vielleicht erst später rausgehen. Wenn es halt schon klar ist, dann hat man dieses Problem nicht mit A, B, C und vielleicht sogar D-Lösung. Und jetzt bin ich noch sehr gespannt, was Sie am Dopafon gesagt haben.
Der FC Bayern hat ja jetzt 2 Jahre daran gearbeitet, wieder der FC Hollywood zu sein. Und damit absolut uninteressant für irgendwelche Trainer.
Solange der Herr Hoeneß und der Herr Rummenigge beim FC Bayern das Sagen haben, solange wird kein vernünftiger Trainer kommen. Weil die wollen ihre Arbeit machen und das wird beim FC Bayern nicht gestattet. Das ist das ganz große Problem. Die sollen jetzt endlich mal in Ruhestand gehen und sollen die jungen Leute arbeiten lassen.
Ganz ehrlich, wenn ein Trainer nicht zum FC Bayern will, weil ein Uli Hoeneß oder ein Karl-Heinz Rummenigge mal irgendwas sagen, dann soll er gleich wegbleiben.
Ich finde es sehr schön, dass die Bayern endlich mal ihre Grenzen aufgezeigt bekommen und nicht nur die Schatulle aufmachen und alles das bekommen, was sie wollen.
Nachdem bisher alle gefragten bekannten Namen abgesagt haben, kommt sich doch jetzt jeder Trainer als Notlösung vor, bis eventuell nächstes Jahr doch noch Alonso oder Kloppo zusagen werden.
Ja, ganz interessant auch, was Ruth am Ende gesagt hat, dass viele doch sagen, könnte man das Ganze nicht eher ein bisschen ruhiger machen. Also ich finde schon, der ist der FC Bayern anders als viele andere Vereine, diese ganzen Diskussionen so halb öffentlich führt. Ja? Dass also Namen kommentiert werden, dass man Wasserstandsmeldungen abgibt. Geht das, Michael, beim FC Bayern nicht anders oder...
Nochmal,
ist das eine Frage der Kultur im Verein?
Du hast natürlich mit vielen, vielen Stellschrauben zu tun. Wie gesagt, vieles wird durchgestochen. Aber ich bringe ein Beispiel. Thema Stil und Außendarstellung. Der Vorstandsvorsitzende fährt mit dem Auto in die Tiefgarage, lässt die Scheibe runter, dann ruft ihm einer zu und schmeißen Sie den Tuchel heute raus. Und dann ist die Antwort, schauen wir mal. Ja, das geht doch nicht. Also da will ich bei Alvin in der Zeitung lesen, fuhr wortlos davon. Aber, aber das geht doch nicht. Und solange du solche Dinge nicht in den Griff bekommst, da mag jetzt einer sagen, ja, das sind Kleinigkeiten. Und ich sage, die formen das Gesamtbild. Und in puncto Außendarstellung und Kommunikation haben sie da einfach ein Problem. Und nochmal, wenn du einpreist, dass Uli, Thomas Tuchel hat zuletzt ja nonchalant gesagt, wer nach wie vor der Boss ist. Er hat gesagt, ich reagiere nur, weil es unser Boss ist, der operativ eigentlich gar nichts mehr mit dem Geschäft
normales
zu tun hat.
Normales Aufsichtsratsmitglied,
Ehrenpräsident. Genau, Ehrenpräsident, genau. Wenn du das mit einpreist, müssen sich die anderen zurückhalten und ich bleibe dabei. Das ist, das ist kein guter Stil.
Lässt sich das in München nicht anders machen? Andere Vereine kriegen es ja hin, auch große Personalveränderungen, sagen wir, unbemerkt für die Öffentlichkeit zu entscheiden und dann zu verkünden.
Ich gehe noch mal ganz kurz zurück zu diesen ganzen Trainern, die wir genannt haben. Also ich, Alonso, Hoeneß, Nagelsmann oder auch Rangnick. Das waren ja Entscheidungen nicht gegen den FC Bayern, sondern für deren Vereine. Mhm. Sprich Leverkusen für Stuttgart, für die österreichische Nationalmannschaft oder die deutsche. Das war ja nicht gegen Bayern München. Und alle Entscheidungen übrigens, die getroffen wurden von den vier, sind völlig nachvollziehbar für mich, weil sie einen Weg eingeschlagen haben und diesen weitergehen. Also es war nicht gegen Bayern München. Natürlich ist es wichtig, aber für einen Trainer, jetzt komme ich zurück auf deine Frage, für einen Trainer, das beobachten sie ja auch, ja, wie wird dort kommuniziert und die Kommunikation bei Bayern München ist Stand heute nicht gut. Weil eigentlich, so habe ich das in Erinnerung, in den letzten 30 oder 40 Jahren war Uli Hoeneß derjenige, der etwas gesagt hat. Und zwar nur Uli Hoeneß, mit Abstrichen vielleicht Kalle Rummenigge. Jetzt sind es aber auf der höchsten Ebene eben drei oder vier Leute, die zu den ganzen Trainerfragen antworten. Und das ist nicht gut für einen Verein, weil ein Trainer, wenn er kommt, vielleicht bist du es ja, hast ja einen kurzen Weg, ist es ja wichtig, dass du Ruhe hast eben im Umfeld, wenn du deine Arbeit startest. Jetzt lass doch den neuen Trainer kommen. Der Max hat gesagt, am 15. Juli haben wir auf jeden Fall einen Trainer auf dem Trainingsplatz, weil dann haben wir einen Trainingsauftakt. Ja. So. Mit welchen Fragen wird er denn konfrontiert? Es ist doch jetzt schon klar, welche Fragen kommen. Du bist ja nur die dritte, fünfte, wie auch immer Wahl, wie fühlst du dich? Dann geht es ja gar nicht mehr um das Sportliche. Und dieses Fass haben die Bayern-Verantwortlichen ein Stück weit auch mit aufgemacht, dass du eben nicht diese Ruhe hast im Umfeld, die so wichtig ist, um eben erfolgreich Fußball zu spielen, ganz besonders bei Bayern München. Wir nehmen noch mal eine Personalie und wir gehen mal nach Dortmund. Ist eine andere Position, aber mit Lars Ricken. Man hat nichts gehört im Vorfeld, null. Es wurde verkündigt, dass Lars Ricken in Zukunft der Sportchef wird bei Borussia Dortmund. Genau so musst du solche Personalien bekannt geben, genau so.
Denkbar, dass der Bayern-Kosmos sich so verändert, dass das in Zukunft vielleicht so funktioniert, dass man eben wochenlang sagt, wir diskutieren keine Namen, wir verkünden nur. Ich meine, für uns Journalisten ist das ja ganz schön, aber sagen wir mal, aus Sicht des Vereins ist das natürlich nicht ideal.
Mir hat das vorhin gefallen hier mit den mehreren Generationen in der Wirtschaft. Wir müssen schon sagen, dass Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge natürlich auch hier um ihr Lebenswerk immer noch kämpfen. Und was gerade der Zuhörer gesagt hat, jetzt habe ich den Faden verloren.
Warst du bei Hoeneß noch, was der Zuhörer
gesagt hat? Ja, Hoeneß. Sie haben es ja versucht, die Geschäfte in jüngere Hände zu geben. Sie haben ja Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic die Verantwortung komplett übergeben. Und in der Zeit war ja auch nicht viel zu hören von den beiden. Nur man muss sagen, die beiden haben das. Und für mich ist der Ursprung dieser jetzigen Krise in dieser Zeit bei Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Das liegt daran, also Julian Nagelsmann, obwohl er noch in drei Wettbewerben war, rauszuschmeißen, nur weil Tuchel gerade frei war, das war eine Katastrophe. Und darunter leidet der FC Bayern heute noch.
Da hat Alfred Drexler total recht. 100%.
Aber Michael hat zu Recht gesagt, es gibt ja jetzt mit Christoph Freund und Max Eberl eigentlich zwei, die das Format haben.
Ja, das Organigramm auf dem Papier stimmt ja. Du hast einen starken Sportvorstand. Ich glaube, Max Eberl ist über jeden Zweifel erhaben von der Kompetenz. Du hast Christoph Freund als Sportdirektor. Auf dem Papier stimmt das alles. Wie wird das gelebt? Da hast du eben schon Beispiele genannt, wo das noch nicht funktioniert. Ich sehe das genau wie Alfred Draxler. Diese Entscheidung damals zu dem Zeitpunkt, Nagelsmann rauszuschmeißen. Das hat man, muss ich auch sagen, habe ich damals nicht so eingeschätzt, dass das so krasse negative Folgen hat, so lange. Und Uli Hoeneß lag mit Kahn daneben, ja, aber er hat diesen Fehler auch, das klingt jetzt sehr hart, aber er hat ihn auch bereinigt, ja, wo andere vielleicht hinterm Rücken geredet haben, andere Verantwortliche, aber er hat reagiert, so schwer ihm das fiel, weil er hat ja auch ein Verhältnis zu Oliver Kahn, so. Und er hat es aber korrigiert und jetzt ist ja die langfristige Frage, wie ist diese Nachfolge zu regeln? Ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung der FC Bayern, dieses kurzfristige im Moment einen Trainer zu finden, aber auch den langfristigen roten Faden in der Nachfolge zu finden. Und Dortmund, ich verstehe, was Stefan sagt, da die Personalie Ricken absolut einwandfrei gelaufen, aber ich glaube, das ist in München per se nicht darstellbar, dass sowas so ruhig vonstatten geht. Dafür ist die Medienlandschaft hier doch auch anders.
Aber wenn du dich zurücknimmst, schon ein Stück
weit. Ich auch. Doch, das funktioniert schon, das funktioniert schon.
Also es war ja anders. Also solange Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß verantwortlich, offiziell auch verantwortlich waren, war es ja anders.
Aber den FC Hollywood haben wir ja jetzt nicht jetzt erfunden.
Nein, gut, ja, das hat aber damit zu tun, dass das eine ganz andere Nummer ist. Also auch Borussia Dortmund kann nicht an den FC Bayern klingeln. Sonst und so kein deutscher anderer Verein. Das ist halt die größere Bedeutung des FC Bayern, haben die sich ja erarbeitet. Und das ist ja auch das Verdienst von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, dass sie so einen Verein hier hingestellt haben. Aber dieser Verein hat halt genau das Problem, was immer wieder dann kommt. Wir können das ja nur vergleichen, aus meiner Sicht, mit Manchester United. Die hatten ja auch so eine Situation, wo der Alex Ferguson alleine diesen Verein bestimmt hat. Und seit eben er zurückgetreten ist, kommt Manchester United nicht mehr auf die Füße. Ja. Und ich habe noch bisher immer gesagt, dass der FC Bayern das bisher relativ gut gelöst hat, dieses Zurücktreten aus der ersten Reihe. Aber es ist nicht gelöst. Und diese Problematik wird den FC Bayern auch die nächsten Wochen und Monate noch begleiten.
Und wie kommen wir jetzt als FC Bayern oder wie kommt der FC Bayern gesichtswahrend aus der Nummer raus? Müssen Sie jetzt einen ganz großen Namen, du hast Guardiola gesagt, eher vielleicht unwahrscheinlich klingt das jetzt. Zidane wird immer wieder gespielt in Kombination mit Ribéry. Müssen Sie so jemanden bringen oder geht es vielleicht dann doch auf einen Übergang? Wie siehst du das?
Also mir fehlt ein Stück weit die Fantasie, wie du es jetzt noch komplett positiv nach außen verkaufen kannst. Aber Fakt ist auch, ein Übergang wird nicht funktionieren beim FC Bayern. Du hast ein Champions-League-Finale 2025 in München. Und da jetzt von einem Übergangsjahr zu sprechen, wage ich für sehr gewagt. Ich glaube vor allem auch, du hast ja die Kombo, und das hat ja Max auch schon mehrfach angedeutet, du willst ja auch die Mannschaft verändern. Du willst ja auch die Kabine verändern. Und da jetzt von einem Übergangsjahr zu sprechen und zu sagen, wir warten auf möglicherweise Alonso Klopp, wen auch immer, boah, ich glaube, das funktioniert nicht mehr.
Bin ich bei dir. Das ist auch nicht der FC Bayern, jetzt eine Übergangslösung zu finden. Aber ich meine, wir werden ja in ein paar Wochen auch noch mal darüber reden. Aber wenn du einem Mann wie Nagelsmann einen Vertrag gibst über 5 Jahre und willst eine Ära prägen.
Und 25 Millionen
Ablöse. Ja, die Garantie hast du doch niemals in diesem Geschäft. Die hast du nicht. Du hattest Ancelotti als herausragenden Trainer, Welttrainer, hat nicht funktioniert. Nagelsmann 5 Jahre, Ära prägen. Die Garantie hast du doch niemals. Aber ich würde mich auch verabschieden von dem, was du gerade gesagt hast, eine Übergangslösung. Die Spieler Bayern München müssen ganz genau wissen, wo sie dran sind für 2 oder 3 Jahre. Waren sie in den letzten Jahren nicht? 7 Jahre in Folge, also 7 Trainer in 8 Jahren. Das ist eine extrem hohe Zahl. Das ist auch nicht der FC Bayern.
Ja. Vor allen Dingen hat Uli Hoeneß doch mit auf dieser Podiumsdiskussion, das viel zitierte Zitat von ihm dort bei den Kollegen der FAZ, das war doch nichts, was ihm irgendwie rausgerutscht ist. Das war doch eine fast schon fundamentale Botschaft, die Hoeneß da gesendet hat, was er von einem Trainer erwartet. Also ein Trainer, der ab und zu einen Top-Transfer bekommt oder einen Megatransfer wie Kane für knapp 100 Millionen, der aber auch Spieler entwickelt. Also das Profil, was Bayern von einem Trainer erwartet, das ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Das hat Hoeneß doch ganz, ganz, ganz klar umrissen. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, Bayern kann trotz der Absagen, ich bin eher bei Stefan, es waren Zusagen für die jetzige Position, deswegen sehe ich es gar nicht so dramatisch. Mhm. Sie können da noch gut rauskommen, wenn du einen sehr guten Trainer verpflichtest. Und die gibt es auch unabhängig von den dreien, die es nicht machen.
Man vergisst ja auch, dass Uli Hoeneß recht hatte in dieser Podiumsdiskussion. Er hatte für mich absolut recht. Der Zeitpunkt war natürlich problematisch, aber er hatte recht. Denn die Bayern kriegen ja nicht nur keinen Trainer, sie haben auch Probleme, die großen Stars zu bekommen. So einen Wirtz bekommen sie auch nicht mehr mit links. Uli Hoeneß hat recht, die Bayern müssen verstärkt Spieler entwickeln, junge Spieler entwickeln. Die Zeit, dass Bayern gesagt hat, du kommst und du kommst, sie sind halt vorbei. Und das hat Tuchel nun mal nicht gemacht. Diese Sache mit dieser Holding Six, damit hat er die ganze Mannschaft verunsichert, hat einige Spieler wirklich schlecht gemacht, wie zum Beispiel Kimmich. Und
ja gut, aber Pavlovic ist unter ihm jetzt also in die erste Mannschaft reingekommen.
Ja, das stimmt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Tuchel die schlechteste Rückrunde spielt, die Bayern seit, ich glaube, 14 Jahren spielt.
Aber Felix, geht das denn so ein Trainer, also dieses Profil, wir müssen mehr entwickeln, wir müssen mehr aus der eigenen Jugend, aus dem Campus hochziehen?
Kennst du einen Trainer?
Wen?
Ja, der Spieler entwickelt.
Ja, deswegen sind sie doch auf Ralf Rangnick gekommen.
Ja, aber wenn du so unter Druck stehst, permanent Jahr für Jahr wie Bayern München erfolgreich sein zu müssen, dann ist es schwierig, um junge Spieler zu entwickeln. Oder? Also
Van Gaal hat es geschafft.
Ja, Van Gaal hat es mal geschafft. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber dann schreibt ja Uli Hoeneß auch ein bisschen die Philosophie um. Weil, wenn ich mich erinnere, hat Uli immer gesagt, wir sind kein Ausbildungsverein.
Stimmt.
Ja. Stimmt. Und jetzt sagt er, wir müssen aber junge Spieler auch ranführen, entwickeln. Pavlovic, ich gebe dir recht, ist einer mit eventuell einer großen Zukunft, vielleicht. Aber in den entscheidenden Spielen, nämlich Viertelfinale oder Halbfinale Champions League, wird er nicht spielen. Weil du zurückgreifst auf das Erfahrene, was du hast, mit einer hohen Qualität, die sie schon gezeigt haben, auf allerhöchstem Niveau. Weil der Erfolgsdruck so unfassbar groß ist. Das kannst du machen in Stuttgart, in Leipzig, auch in Dortmund sogar, aber nicht bei Bayern München.
Aber Stefan, Uli Hoeneß muss man doch eins zubilligen, dass er einen Instinkt hat für Situationen. Das hat er immer gehabt, sein ganzes Leben,
absolut, und
seine
ganze Karriere. Absolut, keine Frage.
Und er sieht einfach, dass es vorbei ist, dass der Stefan Effenberg in Gladbach super spielt, also hole ich ihn jetzt zu Bayern. Das ist vorbei. Du kriegst den Wirtz nicht mehr.
Ja, bei Gladbach spielt aber jetzt auch kein so gut. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich weiß, was du meinst.
Mit Scholl war in Karlsruhe gut. Also haben sie ihn geholt. Sie haben immer die Besten aus der Liga geholt, sobald einer den Kopf aus dem Fenster gestreckt.
Absolut.
Und das ist vorbei.
Da gebe ich dir recht.
Lass mal den ehemaligen Bayern-Trainer Felix Magath dazu was sagen, weil das ist ja interessant. Ist das denkbar, dass man beim FC Bayern mehr auf Spielerentwicklung setzt und damit vielleicht auch einpreist, dass man nicht jedes Jahr deutscher Meister wird und auch nicht immer Champions League Halbfinale erreicht?
Ja, das hat die Uli Hoeneß schon längst eingepreist. Das ist nicht das Thema, das hat er ja schon lange überblickt. Das Thema ist nur, dass man aus meiner Sicht halt immer flexibel bleiben muss und halt wachsam bleiben muss und nicht irgendetwas ausschließen darf. Und ich denke mal, dass der FC Bayern München halt dadurch, dass er ausgeschlossen hat, dass junge Spieler entwickelt werden, weil der Anspruch hier so hoch ist, dass er damit halt eben einen Fehler gemacht hat. Natürlich kann man junge Spieler entwickeln, das hat ja Van Gaal hier gezeigt. Da hat er mit Alaba, mit Müller, Badstuber, hat er drei gleichzeitig in die Bundesliga und in die Champions League gebracht. Der, wie gesagt, Müller spielt ja heute noch und Alaba. Ja, also das ist ja eine Qualität gewesen. Nur andere Trainer, es gibt halt wenige Trainer, die wirklich auch ein Interesse haben, junge Spieler zu entwickeln. Weil auf dem Niveau wie Bayern München, da geht es halt um Titel. Und viele haben eben Angst, eben einem jungen Spieler die Chance zu geben. Thomas Tuchel hat es ja auch aus der Not heraus gemacht. Nicht, weil er unbedingt jetzt einen jungen Spieler entwickeln wollte. Und aus meiner Sicht, wieder, da bin ich ausnahmsweise mal mit Alfred wieder einer Meinung. Der Spieler Pavlovic hat sich entwickelt, weil er halt mit Besseren trainiert hat, weil er rausgenommen wurde aus der Amateurmannschaft oder aus der Jugend und dann bei den Profis untergekommen ist. Es entwickelt sich jeder Spieler, wenn er mit besseren Spielern trainiert. Aber das ist keine Entwicklung, die jetzt bewusst angestoßen wurde. Und deswegen ist auch noch fraglich, ob eben der Pavlovic in der Lage ist, bei einem Halbfinale oder beim Finale eben auch eine Rolle zu spielen.
Und ich nehme noch einen Spieler, Stiller.
Ja, der jetzt beim VfB Stuttgart performt.
Groß geworden, alles durchgelaufen beim FC Bayern. Der hätte doch niemals diese Entwicklung genommen, wie er beim VfB Stuttgart genommen hat.
Stimmt. Ja, das stimmt. Aber dann muss man sich vertraglich so absichern, dass man da vielleicht auf Laien geht und sagt, wenn der sich entwickelt irgendwo anders, dann haben wir die Chance, den zurückzuholen. Also, wir haben die offene Tür
besprochen. Wir wissen aber immer noch nicht, außer dass Felix Magath bereitsteht, wer durch diesen Spalt geht beim FC Bayern München. Wir sind gespannt. Wir sind sehr, sehr gespannt und würden uns natürlich auch freuen, Felix Magath als neuen Bayern-Trainer dann in Zukunft hier in der Runde begrüßen zu dürfen.
Warum soll ich offene Türen einrennen? Gibt es gar keinen Grund.
Ja gut, okay. Wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Wird uns noch ein bisschen, das antizipiere ich mal, verfolgen, dieses Thema. Wir sind gleich wieder zurück, sprechen dann über einen Verein, der am anderen Ende der Tabelle steht, über den ruhmreichen ersten FC Köln, der aller Voraussicht nach, es steht eigentlich ziemlich fest, den Gang in die zweite Liga antreten muss. Das war gestern sehr, sehr traurig in Köln-Müngersdorf. Noch hat man die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, aber wir sind eigentlich sehr sicher, dass die zweite Liga die Zukunft der Kölner sein wird. Sind gleich zurück beim Stahlwerk-Doppelpass. Moment Geduld. Heutigen Sonntag. Ich habe gesagt, dass wir uns mit dem 1. FC Köln kurz befassen wollen. Der Weg geht in die zweite Liga. Gestern 0:0 zu Hause gegen Freiburg war zu wenig, um die Hoffnung noch zu steigern.
Beinahe gespenstische Stille im Kölner Stadion nach der Nullnummer gegen Freiburg. Noch kann ja keiner wissen, was passieren wird, aber sie spüren es. Alle spüren, dass es einfach nicht reicht. Spüren, was dem FC bevorsteht, nach einem Spiel, in dem die Mannschaft alles gegeben hat. Aber was sie zu geben hat, ist eben nicht genug für die erste Liga. Ein paar Mal waren die Kölner richtig nah dran am 24. Tor im 32. Bundesligaspiel. Diese Zahlen sagen ja schon, warum es nicht reicht. Und darum, obwohl noch nichts feststeht, obwohl sie nicht aufgeben werden und auf ein Wunder hoffen können. Der erste FC Köln wird wieder einmal absteigen.
Also es kommt natürlich auf die Ergebnisse heute drauf an. Mainz spielt, Union Bochum spielen gegeneinander. Stefan, wenn wir mal davon ausgehen, dass der Weg in die zweite Liga führt, was sind die Gründe dafür, die du ausmachst beim 1. FC Köln?
Wir haben es ja gerade einmal kurz angedeutet. 23 Tore in 32 Spielen, nur 5 Siege in 32. Vorne keine Durchschlagskraft offensiv. Du hattest eigentlich die Leute wie ein Selke oder ein Uth, aber die permanent auch mit Verletzungen dann zu kämpfen haben. Und dann ist im Endeffekt die Konsequenz, dass sie eben absteigen. Mir tut das natürlich leid und weh, sollte es heute passieren. Ja, minimale Chance gibt es ja noch. Aufgrund des Stadions, Publikum. Ich meine, Köln ist Köln und sieht man gerne auch in der Bundesliga. Aber sie haben es dann auch zum Teil selbst verschuldet. Natürlich die Transfersperre, die sie nach wie vor begleitet. Auch das war mit Sicherheit ein Riesenargument dafür, dass sie sich einfach nicht verstärken konnten, wo sie hätten eigentlich Hilfe gebraucht.
Der Vorwurf, der so aus dem Umfeld oft wieder kommt Richtung Geschäftsführung, ist, ihr habt den Verein kaputt gespart. Ist da was dran?
Ich mache es mal an zwei Namen fest. Ich habe schon den Eindruck, dass dir mit Skiri und mit Hector einfach zwei verloren gegangen sind, an die du dich auf dem Feld hast anlehnen können. Ja. Immer wenn es schwierig wurde, auch als junger Spieler, hast du gewusst, okay, bei den beiden, da finde ich eine Schulter. Ob man es falsch eingeschätzt hat und man gesagt hat, wir bekommen das auch so hin, ob man nicht anders konnte, das kann ich nicht beurteilen. Das lasse ich nicht am Tisch. Fakt ist, dass die zwei unglaublich fehlen. Und du hast ja mit Thielmann, mit Martel, hast du ja schon Leute, die Potenzial haben. Aber ein Martel auf der 6 beispielsweise, da sind wir wieder bei der Schulter zum Anlehnen. Natürlich ist der besser, wenn er einen Skiri neben sich hat. Und tut er sich leichter. Und ich glaube, das alles, und Stefan hat es ja gesagt, Tore schießen ist natürlich brutal. Ich habe die Zahl der Stuttgarter heute mal reingeworfen. Ich habe zum Vergleich die auch der Kölner gesehen. Die haben 11 Tore gemacht aus dem Spiel heraus. 11. Mhm. Der Rest war Standards und ja, dann wird es am Ende vermutlich nicht für die Bundesliga reichen, so sehr ich mit dem FC leide.
Felix,
da muss man Standards mehr trainieren.
Ja, wahrscheinlich, ja, wenn die so erfolgreich sind. Aber die Frage ist, dieses Konzept, was Vorstand und Geschäftsführung gemacht haben oder aufgesetzt haben, wirtschaftliche Gesundung geht vor sportlichem Erfolg. Man hatte die Hoffnung, dass das irgendwie aufgeht, aber es kann ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Also es haben viele prognostiziert, dass dieser Weg in die zweite Liga führen würde.
Nein, das ist ja immer ein Trugschluss. Was ja gemacht wird in der Branche ist, dass das Risiko ist immer. Mhm. Und das Risiko wird halt oft nur auf den sportlichen Bereich verlagert. Sprich auf die Spieler, auf die Mannschaft, auf den Trainer. Damit wird ja dann, nochmal auf das Beispiel, wenn ich jetzt sage, VfB Stuttgart 2003, ja, wo Balakow gegangen ist und für 1 Million sollte ich einen Spielmacher für Bundesliga-Spitzenmannschaft holen. Ich habe es versucht. Ich habe mich ja nie beklagt. Ich habe versucht, habe dann einen Spieler geholt, der von den finanziellen Anforderungen reingepasst hat. Aber der konnte natürlich sportlich nie mithalten. Das hat uns dann die Champions League gekostet. Wir sind dann leider nur in den UEFA Cup gekommen. War ja auch ein Erfolg. Ja. Aber so, will ich nur sagen, hat das Risiko der Sport getragen und das Sparen hat eben dazu geführt, dass viel Geld nicht gekommen ist. Und so wird es ja oft gemacht. Es ist ein Trugschluss. Ich muss das Geld, halt, das ich habe, richtig einsetzen und eben nicht wahllos mit wie vielen Händen auch immer rausschmeißen. Dann macht es Sinn, wenn ich investiere. Investieren heißt in eine Mannschaft investieren. Und da müssen wir uns halt nur umsehen. Da gibt es eben Vereine wie Freiburg und bis vor kurzem Union Berlin. Die haben das so gemacht. Und die waren sehr erfolgreich gewesen, weil das Risiko eben halt eingeplant war. Aber nur auf den Sport, so wie jetzt beim 1. FC Köln, führt eben dann zum Beispiel in die zweite Liga.
Nun sagt aber der Präsident Werner Wolf auf der eigenen FC-eigenen Homepage, wir werden unseren Weg weitergehen und für unseren Kurs kämpfen. Das gilt für uns als Vorstand. Das gilt auch für unsere drei Geschäftsführer, von denen, deren Arbeit wir überzeugt sind. Kann man, Alfred, nach so einer Saison sagen, wir gehen den Weg weiter, wir machen mit einer unveränderten Führungsmannschaft weiter?
Der HSV ist 6-mal nicht aufgestiegen und ist immer wieder weitergegangen mit den Geschäftsführern.
Ja, da sieht man es ja.
Ja. Nein, ich glaube, dass das beim FC alles wirklich hausgemacht ist. Und das mit dem Risiko, da hat Felix recht, wenn man an Schalke denkt, die sind mehr ins Risiko gegangen finanziell mal und da hieß es jetzt auf die Wette, auf die Zukunft gewettet und auch das wäre unmöglich. Fakt ist doch, dass die handelnden Personen mit dem, was sie zur Verfügung haben, vernünftig arbeiten müssen. Und das ist in Köln, glaube ich, einfach nicht passiert. Da ist eine Mannschaft zusammengestellt worden, die vor allen Dingen in der Offensive nicht konkurrenzfähig ist und diese Transfersperre auch selbst verschuldet wird dann dazu führen, dass es auch in der zweiten Liga noch schwer wird. Also dieser Vorstand, diese Geschäftsführung in Köln müsste jetzt eigentlich die Konsequenzen draus ziehen. Das ist, wenn sie jetzt absteigen, ist das wirklich die totale Blamage für ihn.
Und wenn man das Präsidium oder den Präsidenten Werner Wolf nochmal nimmt, der hat in der Woche vor dem Freiburg-Spiel schon ein Interview gegeben in der Zeitung in Köln, in der Rundschau und gesagt, unser Ziel ist der Wiederaufstieg in den nächsten 2 Jahren. Das vor diesem Spiel zu sagen, ist ja auch nicht gerade professionell, Stefan, oder?
Nee, das stimmt. Da kann ich nicht mehr zu sagen, tut mir leid. Das ist speziell.
Kriegst du ja als Mannschaft auch mit, oder? Also das Präsidium sind wir schon in der zweiten Liga. Und dann sollst du aber auf dem Feld noch dran glauben.
Ja, du musst ja irgendetwas transportieren an deine Spieler, zu den Fans. Nämlich, dass wir nicht aufgeben bis zur letzten Sekunde. Und ich meine, wir haben auch Niederlagen einstecken müssen innerhalb von 80 Sekunden, ja?
Ja.
Champions League Finale. Das Zeichen musst du ja senden. Du kannst ja nicht vor wann? Einer Woche sagen schon.
Diese Woche, ja.
Was ist da los in Köln, frage ich dich mal. Du lebst ja in Köln.
Eins ist ja klar, dass du intern längst zweigleisig, nennt man es dann ja, planen musst.
Natürlich.
Das ist ja klar.
Ja, aber nicht.
Aber welches Zeichen?
Welches Signal?
Ja.
Ja. Ja. Also, der 1. FC Köln vor schwierigen Wochen, schwierigen Jahren. Wir haben ja beim HSV, das Beispiel haben wir ja gerade auch nochmal erwähnt, gesehen, wie schwer das ist, wieder hochzukommen. Und das wird für die Kölner auch nicht leicht. Wir sprechen gleich über den Hamburger Sportverein. Auch da ist Felix Magath im Gespräch. Auch da wollen wir abklopfen, was da dran ist. Und vorher haben wir aber noch ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner und dann sind wir gleich zurück hier im Stahlwerk Doppelpass. Ja, willkommen zurück vom Stahlwerk Doppelpass bei uns in der Runde. Wie gesagt, wir wollen auch in die zweite Liga schauen zum Hamburger Sportverein. Ruth führt das Thema ein, ne?
Das mache ich sehr gerne. Und weil wir ja schon Abstieg das Thema hatten, wollen wir doch gerne auch mal gucken, wie sieht es eigentlich in der zweiten Liga aus? Wer könnte da hochkommen? Also aktuell das Bild folgendermaßen. Der FC St. Pauli ganz oben, Holstein Kiel spielt heute noch, kann vorbeiziehen. Düsseldorf auf dem Relegationsplatz würde aktuell auf Mainz treffen und der HSV im sechsten Anlauf auf Platz 4 und droht eben wieder den Sprung ins Oberhaus zu verpassen. Allerdings, die Vorherrschaft in Hamburg haben sie sich gesichert, denn im Stadtderby, da haben sie gewonnen gegen den FC St. Pauli. Das wäre auch bizarr gewesen, wenn der FC St. Pauli im Volksparkstadion aufgestiegen wäre. So hat Robert Glatzel mit seinem 1:0 die Ecke hat Muheim getreten und Vasil, der Keeper von St. Pauli, verschätzt sich da. Also hat Robert Glatzel einen sehr wichtigen Sieg für den HSV da eingefahren. Aber der Ball war vorher schon zweimal im Netz. Insgesamt ein sehr hitziges Duell, natürlich Stadtderby in Hamburg und eines, das den HSV-Trainer Steffen Baumgart so richtig auf die Palme gebracht hat, obwohl sie gewonnen haben. Aber ich glaube, wir haben jetzt noch einiges da zu besprechen.
Ja, auf jeden Fall. Hat der HSV noch eine Chance, hochzugehen? Oder muss
ja, natürlich.
Man
ich hatte die ganze Saison fest.
Ja, schon, aber es ist ja, wird ja jetzt unwahrscheinlicher.
Das war vor dem Spiel unwahrscheinlicher. Jetzt nach dem Spiel hat sich die Situation etwas zugunsten.
Aber der Abstand zu Düsseldorf ist gleich geblieben.
Ja, trotzdem muss Düsseldorf noch einmal gewinnen. Und sie müssen ja erstmal, das wissen Sie jetzt als Journalist und Zuschauer nicht, als Trainer
jetzt
wissen Sie,
gespannt.
Sie müssen erstmal ein Spiel gewinnen.
Das weiß ich schon.
Also, ja, ja.
Also so eine bahnbrechende Weisheit ist das jetzt nicht.
Ja, doch, weil es wird ja getan. Zwei Spiele ist doch klar, da gewinnen wir eins davon. Nein, es ist eben nicht, sondern sie müssen erstmal ein Tor schießen, ja. Mindestens. Na, so wie der HSV halt jetzt.
Jetzt kommt die nächste Weisheit. Also wenn man ein Spiel gewinnen will, dann muss man ein Tor schießen, ne?
Mindestens eins.
Mindestens eins. Okay, oh, jetzt habe ich wieder was gelernt.
Ja, aber das sind schon 3 Euro, finde ich.
Von mir?
Ja, dir
komm,
auch.
Ja, komm, ich nehme die. Ich nehme die.
Übrigens einer, der wachsam ist.
Ja. Unser Kassenwart. Aber es gab ja schon vor dem Spiel, und dass das natürlich das Stadtduell hitzig ist, da gab es schon Rudelbildung auf dem Feld. Wir wollen uns die Szenen mal anschauen. Spieler, Funktionsteams von beiden Seiten gehen da aufeinander los. Was war da passiert? Wir haben auch ein Foto, was zeigt, dass St. Pauli-Spieler sich auf der Seite vom HSV aufwärmen. Hier in dem Fall der Australier Irvine. Und der Trainer Steffen Baumgart hatte seine Mannschaft schon vorher darauf eingestellt und hat sich dazu dann in der Pressekonferenz geäußert. Denn auch im Hinspiel gab es das offensichtlich, dass die Spieler von St. Pauli in der HSV-Hälfte aufgewärmt haben. Und das waren die Aussagen von Steffen Baumgart dazu.
Wie sowas passieren kann, wenn eine Mannschaft in die falsche Hälfte läuft. Und das ist auch Absicht. Oh. Und das ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Und darauf waren meine Jungs eingestellt. Und ich hatte die 10 aus dem Hinspiel gezeigt. Und habe gesagt, wenn das nochmal vorkommt, dass einer in unserer Hälfte läuft, der da nichts zu suchen hat. Also ich bin ja nur nochmal, Leute, ich bin 30 Jahre dabei. Und eins steht fest, in meiner Hälfte hat keiner was zu suchen. Und wenn ich Spieler gewesen wäre, ich finde, da sollte man, das ist auch eine Art von Respekt, dass ich nicht in die Übung des Gegners reinlaufe, der da gerade Kreis spielt. Klare Ansage.
Wie sieht das die Runde? Wie siehst du das, Stefan? Hat Steffen da recht? Also ich finde das schon interessant, dass er in die Vorbereitung auf das Spiel Szenen vom Aufwärmen, vom Hinspiel offensichtlich
schon reinnimmt. Ja, aber es ist ja ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Spieler sich in ihrer Hälfte warm machen. Und zwar nur in ihrer Hälfte. Und deswegen gebe ich ihm da zu 100% recht.
Aber was ist das Kalkül dahinter bei Steffen?
Wenn das passiert, einfach für Stimmung zu sorgen. Es war vor dem Spiel, ja, du hast das Derby, alleine da schon die Zuschauer eben auch mitzunehmen, um zu zeigen, wir lassen uns hier nichts gefallen. Und es wäre natürlich wirklich übel gewesen für den HSV, wenn St. Pauli dort in dem Stadion beim HSV den Aufstieg gefeiert hätten. Und das gehört einfach auch mit dazu. Also 100% recht mit dem, was er gemacht hat.
Ist das respektlos, wenn ja, St. Pauli sich in der Hälfte oder knapp hinter der Mittellinie da aufwärmen?
Also, nein, damit wollten sie ja provozieren. Das wussten sie ja. Natürlich ist das respektlos. Aber der Beweggrund dahinter ist ja ein anderer. Der FC St. Pauli war für diese Partie sowas von überheblich. Sowas habe ich selten gesehen. wie die gespielt haben. Deswegen, ne, deswegen ging das Spiel auch, oder ist das Spiel ja auch so gelaufen. In jeder Situation haben sie fast deutlich gemacht, wir sind ja die Nummer eins in Hamburg. Und so respektlos haben sie sich eben vor Beginn der Partie schon aufgeführt.
Es gibt ja ein Wort, Karma. Es kommt zurück.
Ja, der Trainer des FC St. Pauli hat sich auch geäußert zum Thema Respekt. Und so hörte sich das an.
Ja, wir werden es weitermachen. Ich glaube,
haben wir zwei der Rudelbildung geben.
Ja, ist okay, wenn dann der Athletiktrainer vom Gegner oder Physiotherapeut vom Gegner an erster Front ist. Ich habe den HSV noch nie die Übung dort aufbauen sehen. Sie machen es jetzt neuerdings, weil sie wissen, dass wir da in die Hälfte laufen. Ist okay, ich glaube, dass beim Torwart auch immer der gegnerische Torhüter in der anderen Hälfte ist. Wäre mir jetzt neu, wenn man das als Spieler nicht machen darf, wenn das respektlos ist, dann ist das so. Dann akzeptieren wir das. Ich empfinde andere Dinge im Leben als respektlos. Andere Verhaltensweisen, aber ich glaube, wenn wir die jetzt ausführen von bestimmten Personen, dann wird es länger dauern heute Abend.
Ja, ist doch schön. Endlich mal richtig Rivalität in Hamburg.
Endlich mal.
Ich meine, es ist doch durchschaubar. Also Baumgart wollte seine Mannschaft anzünden vor dem Derby, was völlig legitim ist. Ich finde, es hat nicht sonderlich gut geklappt. Der HSV hat am Ende verdient gewonnen, aber es war jetzt nicht eine Leistung im Derby, wo es um alles geht, gerade in der zweiten Halbzeit, wo es quasi die letzte Halbzeit der Saison ist, wo du noch die Aufstiegschance wahren kannst, war jetzt keine überragende Leistung. So. Insofern hat nicht so mega funktioniert, fand ich, seine Idee, hat aber auch nicht geschadet. Ja. Morgen ist das alles vergessen. Der HSV, Felix Magath hat ja gesagt, hat noch die Chance, aber auch wenn St. Pauli überheblich war, das Machtverhältnis in Hamburg ändert sich gerade und das ist für den HSV dramatisch.
Übrigens bin ich mir nicht sicher, dass sie das in Zukunft wieder machen werden. Da wird die DFL und die DFB kommen und sagen so, bei euch in der Hälfte. Na, ansonsten gibt es irgendeine Strafe, wie auch immer.
Ich weiß nicht, steht das in den Statuten?
Das wird jetzt geschrieben. Ja, das wird jetzt geschrieben. Da bin ich mir sicher, weil das ist wirklich respektlos. Das ist ja respektlos.
Oh, selbstbewusst auch, oder?
Wir gucken mal rein. Es gab ja ein paar
Szenen. Oder überheblich. Ist immer der schmale Grat.
Der schmale Grat. Kurz?
Ach so, ja, bist du...
Ja, da wird wieder geschwätzt dahin.
Nein, ist so eine Diskussionsrunde. Ja, wir schwätzen nicht.
Alle schwätzen nicht. Ich wollte da noch zwei Szenen, zwei Szenen nochmal reinbringen, weil Felix Magath ja vorhin gesagt hat und schon ein bisschen sauer war über die Schiris, dieses 1:0, vermeintliche 1:0 von Glatzel hat ja nicht gezählt, Felix. Ist das eine richtige oder eine falsche und damit kritikwürdige Schiedsrichterentscheidung?
Das ist halt eine Entscheidung, wie sie bei uns, aber nur in der Bundesliga halt ständig getroffen wird. Das war jetzt ja keine Ausnahme. Natürlich war das kein Elfmeter. Aber was habe ich neulich gesehen? Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war.
Nee, das Elfmeter war ja gar nicht die Diskussion, sondern es geht ja darum, ist es ein Foul von Glatzel an seinem Gegenspieler und das Tor wurde dann zurückgenommen. Ja,
aber ich sag dir, die haben Kontakt gehabt. Und Kontakt reicht ja heute bei der deutschen Bundesliga aus, um einen Freistoß zu pfeifen. Aber das ist doch nicht die einzige Entscheidung, die so läuft. Wie der Elfmeter in Stuttgart war doch genau dasselbe. Das ist doch die Katastrophe, dass überhaupt kein Kontakt mehr zugelassen wird. Jeder Kontakt wird im Grunde abgepfiffen. Deswegen macht das ganze Spiel kaputt. Natürlich war das ein reelles Tor. Das werden Sie woanders nie erleben, dass sowas gepfiffen wird.
Ja. Stefan. 100% hätte ein Tor sein müssen. Der erste Kontakt kommt ja vom St. Pauli-Spieler. Dadurch trifft er sich ja selber. Und von daher war das eine falsche Entscheidung von Jöllenbeck in dieser Szene. Ja, reguläres Tor, normal. Zum Glück hat HSV gewonnen. Weil dann würden wir anders diskutieren über diese Szene. Ne? Ja.
Gehen wir zur nächsten Szene. Auch da war der Ball dann im Tor von St. Pauli. Und zunächst hieß es, ja, zählt. Dabei würde ich auch beim ersten Anschauen sagen, das ist auch ein Foul am Torhüter.
Ja, das hast du richtig gesehen.
Ja, natürlich ist das ein Foul am Torhüter. Ja, der springt ja nur gegen den Torhüter.
Ja, und hakt noch ein. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Und das muss Jöllenbeck übrigens auch sehen in dieser Szene. Er hatte den perfekten Blick, ne, einen freien Blick auf diesen Zweikampf. Jetzt sehen wir das nochmal, wie er einhakt. Wir sehen Jöllenbeck am 16-Meter-Raum zentral. Das muss er sehen und sofort entscheiden auf logischerweise Foulspiel.
Und was ich dann ganz interessant finde, dass Steffen Baumgart hinterher sich dazu bei den Kollegen von Sky nochmal sehr ausführlich geäußert hat und auch die Szene da kritisiert. Wir können es gerade mal vortragen. 5-Meter-Raum gibt es nicht mehr. Lukas, also ist 1,60 groß, zum Glück 1,70 und 1,96 ist der Pauli-Torwart, ist dann nicht in der Lage, mit zwei Händen den Ball festzuhalten und dann ist Freistoß. Ganz ehrlich, das geht mir sowas von auf die Eier. Und im letzten Heimspiel halten sie den Torwart fest und dann wird gesagt, das ist Gerangel. Ganz ehrlich, die gehen mir auf den Sack und das meine ich auch genau so. Er sieht offensichtlich die Schiedsrichterleistung ähnlich wie Felix Magath, aber in dem Fall, Stefan, ist er doch schief gewickelt, oder?
Ja, klar. Schön gesagt, aber liegt er vollkommen falsch.
Logischerweise. Was ist das? Ist das die, so, sind das so diese Nebelwände, die man jetzt hochzieht, die Situation
aber jeder irgendwie Trainer, so ein bisschen? Jeder Trainer, und das weiß Felix doch aber am besten, wird immer seine Karte spielen. Ob vor dem Spiel, nach dem Spiel, wie auch immer, in 100 verschiedenen Szenen, wird der Trainer immer sein Team schützen und seinen Vorteil, auch wenn er falsch liegt, versuchen zu kommentieren. Natürlich liegt Steffen Baumgart hier in der Situation falsch, aber er ist ja glücklich. Sie haben ja gewonnen. Pauli ist nicht aufgestiegen in dem Stadion, aber Pauli kann nächste Woche aussteigen und dann, wovon ich auch ausgehe, muss ich sagen. Und dann muss HSV halt nächstes Jahr versuchen, einen neuen Angriff zu nehmen.
Das sagen Sie sich jetzt schon ein paar Jahre. Versuchen wir es eben nächstes Jahr. Ja. Könnte in dieser Saison auch wieder so enden für den HSV. Wir sprechen gleich weiter, wollen natürlich auch wissen, was ist da mit Raul und Felix Magath beim HSV. Und wir wollen schauen auf Marco Reus, der sich gestern sehr emotional von der Süd verabschiedet hat, obwohl es ja zumindest noch ein paar Spiele für ihn gibt im Stadion. Aber es steht fest, er verlässt den BVB. Das gleich nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Der Stahlwerk Doppelpass geht in die nächste Runde. Wir sind in der zweiten Liga beim HSV und das mit Recht. Diese zweite Liga ist ja sensationell erfolgreich in diesem Jahr. Schon 14 Mal in diesem Jahr hatte die zweite Liga einen höheren Zuschauerschnitt als die Bundesliga. Und wir sind beim HSV. Jetzt hat sich der Ex-Präsident des Lokalrivalen St. Pauli, Conn Littmann, geäußert über den HSV und hat gesagt, über allem steht erstmal schlechte Arbeit der Verantwortlichen. Aber dieser Verein, der HSV, ist einfach völlig chaotisch organisiert. Felix, hat er da recht?
Ja, natürlich hat er da recht. Das ist ja selbstverständlich. Das Problem des HSV ist ja nicht der Spieler oder die Spieler, sondern das Problem ist die Führung des Vereins.
Und nun hat er sich nochmal geäußert über solche Fragen, über so eine Frage, wie stellen wir uns da auf? Hat Conny Littmann gesagt, über so eine Frage entscheiden sechs Aufsichtsräte, die von diesem Geschäft keine Ahnung haben. Glauben Sie, die können die Lage seriös einschätzen oder dass sie die Nummer von Felix Magath zur Hand haben, wenn sie ihn als Bolz Nachfolger wollen? Nie im Leben. Hat jemand mal angerufen vom Aufsichtsrat?
Also, was ich dazu sagen kann, er hat jetzt nie ganz recht.
Okay.
Also meine Nummer hätten die, glaube ich, wenn sie wollten.
Ja.
Also das würde mich wundern, wenn sie nie in der Lage wären, meine Telefonnummer. Aber das Telefon von den Aufsichtsräten hat anscheinend eine Sperre, wo irgendeine Ziffer nicht funktioniert.
Zahlendreher drin wahrscheinlich.
Oder sowas
in der Art. Nein, aber Felix, sind Sie willens, beim HSV zu helfen? Das haben Sie ja schon oft genug gesagt, auch in der jetzigen Situation. Die Sportbild hat ja mal so eine Meldung rausgegeben. Felix Magath könnte sich das vorstellen und Raul wird da genannt als möglicher neuer Trainer. Was ist daran?
Also, ich habe ja hier in der Sendung schon gesagt, ich will wieder arbeiten und ich habe kein Problem in der dritten Liga oder zweiten Liga, aber ich habe auch kein Problem in der Champions League zu arbeiten, weil das habe ich alles schon gemacht. Aber wenn ich dann in die zweite oder dritte Liga gehen würde, dann wird mein Ziel Champions League sein und nichts anderes.
Und ist das realistisch mit Raul oder ist das eine Pressegeschichte, wo nichts hintersteht?
Die Nummer mit Raoul ist ja insofern realistisch, dass ich tatsächlich schon mal bei dem Berater von Raoul, aber das war nicht jetzt, das ist schon ein paar Wochen her.
Okay.
Da habe ich nachgefragt und wie es denn aussieht, weil meine Überlegung war, dass Raoul macht ja den Nachwuchs bei Real Madrid und meine Überlegung war, dass Real Madrid ihn scheinbar nicht als Nachfolger von Ancelotti auf dem Zettel hat. Und deswegen, wenn Raoul eben weiterarbeiten möchte, dann wäre für ihn eventuell Deutschland gar nicht schlecht. Genauso hat er es ja als Spieler gesehen, deswegen war er ja beim FC Schalke 04.
Ja, und hat ja bei Alonso auch ganz gut funktioniert.
Und bei Alonso, der ist ja das beste Beispiel, ja. Hat ja perfekt funktioniert.
Muss der HSV über solche Lösungen nachdenken oder können die weitermachen mit Bold? Baumgart ist ja jetzt dazugekommen, wie siehst du das?
Ja, natürlich müssen sie darüber nachdenken. Und wenn ich über den HSV spreche, spreche ich automatisch auch über Felix Magath. Es gibt ja kaum jemanden, der dem Verein so seinen Stempel aufgedrückt hat wie Felix. Aber man muss auch sagen, dass der HSV sich in der zweiten Liga ziemlich gemütlich eingerichtet hat.
Ist jetzt bald schon Zweitliga-Dino, ne?
Ja, also, nein, wenn nee, sie nee, jetzt
ist nicht ist, bald.
Ja. Ist,
also wenn er nächste Saison noch drin
ist. Das meine ich. Also, sie hatten ja gerade gelernt, dass es noch nicht vorbei ist.
Also das ist ja da so, ich bin ab und zu ja da, die Hütte ist voll, die Stimmung ist gut, man gewinnt öfter als in der ersten Liga. Also da gibt es ganz viele, die sagen, uns geht es doch eigentlich ganz gut da. Also im Unterbewusstsein zumindest. Deswegen glaube ich, dass Felix ist hier einer, der würde den ganzen Verein auf den Kopf stellen gleich, dass da viele Angst vor hätten. Deswegen glaube ich, dass es schwierig wird. Aber ich würde, wenn ich was zu sagen hätte, und ich weiß auch, wer da die Telefonnummer hat, also der Fummel Wehmeier hat sie ganz bestimmt. Und ja, ich fände es gut und ich fände es auch richtig.
Muss der HSV sich verändern?
Ich würde es auch gut finden, allerdings vielleicht hängt das denn so an den Umzugskosten, ne?
Die werden höher. Ja, aber bei den Mietkosten würde ich Sie entlasten. Da würde ich mir einen Sponsor suchen.
Also alles liegt auf dem Tisch. Und wir werden es mit Interesse verfolgen, wie das weitergeht beim Hamburger Sportverein. Und kommen jetzt zu einem Mann, der sich entschieden hat, den BVB zu verlassen. Marco Reus. Und gestern waren das sehr emotionale Szenen nach einem tollen Spiel von ihm. 5:1 gewinnt der BVB gegen Augsburg.
Perfekter vorläufiger Abschied einer echten BVB-Legende. In seinem vorletzten Heimspiel für Borussia Dortmund gelingt Marco Reus vor seinem Publikum ein nahezu makelloses Schaulaufen. Reus schenkt den BVB-Fans 119 Tore in 292 Bundesligaspielen. Sein erstes gleich im ersten Spiel 2012. Was nie gelingt, die Meisterschaft. Insgesamt 7-mal wird Reus Vizemeister. Seine einzigen Titel, 2 DFB-Pokalsiege. Eine große Karriere, die gefühlt ein bisschen unvollendet bleibt. Und zumindest beim BVB nach dieser Saison jetzt endet.
Ja, der Club und ich sind zu dem Entschluss gekommen, den Vertrag nicht zu verlängern.
Doch theoretisch warten noch 4 Spiele auf ihn und eine große Möglichkeit, auch ohne Meisterschale unsterblich zu werden.
Wir wollen nach Wembley, wir wollen den Henkelpott nach Dortmund wiederholen.
Reus wird seine Karriere fortsetzen, vielleicht in der Bundesliga, vielleicht in Amerika. Wo auch immer er nächste Saison aber auflaufen wird, wir meinen, diese Karriere hat noch einen ganz großen Titel verdient.
Und wenn wir sagen, wir meinen, meinen wir dann dich mit? Wünschst du es ihm?
Was, den Titel?
Ja.
Im Finale gegen Bayern?
Deswegen frage ich dich ja.
Oh. Also was ich aber sagen kann, er ist ein...
wirklich ein herausragender Spieler gewesen für nicht nur Dortmund und Gladbach, sondern ich glaube für die ganze Bundesliga. Und die Art und Weise, wie er auch Fußball gespielt hat, ich glaube, er ist wirklich eine Ikone in Dortmund. Da gibt es ein paar, Sebastian Kehl, Michael Zorc zum Beispiel, aber ich glaube auch Marco Reus hat seinen Stempel aufgedrückt. Und als er eben diesen Wechsel von Gladbach, er hatte ja andere Angebote, nicht Anfragen, sondern wirklich großartige Angebote, und er hat sich entschieden, in die Heimat wieder zurückzugehen. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich fast noch mehr wert als der sportliche Erfolg. Zwei Pokalsiege, okay, es hätte mehr sein können, vielleicht müssen. Aber grundsätzlich tut es mir ein bisschen weh und auch ein bisschen leid, dass er sich jetzt verabschiedet aus der Bundesliga, weil er einfach ein Unterschiedsspieler war in vielen, vielen Bereichen.
Wie blickst du auf seine Karriere? Total, und lass mich da anfügen, ich zucke immer bei diesem Wort, der Unvollendete. Da kriege ich fast ein zu viel. Ich verstehe, was gemeint ist, und natürlich hätte man ihm den einen oder anderen Titel mehr gewünscht, aber wir sprechen immer über Werte, über Vereinstreue. Da kommt einer aus der Stadt, wird da groß, geht einmal weg, um zu reifen, und hält dann für 12 Jahre die Mannschaft hoch. Klar, wie gesagt, hätte man ihm den einen oder anderen Titel gewünscht, aber ich bin der Meinung, und das gilt nicht nur für Marco Reus in diesem Fall, manchmal ist halt, um im Dortmunder Sprachbild zu bleiben, die echte Liebe der Fans mehr wert als vielleicht noch ein Titel mehr.
Ja. Felix, wo könnte sein Weg hinführen? Macht es Sinn, aus Marco Reus Sicht noch mal Bundesliga zu spielen oder Nein. ins Ausland zu gehen, in die USA zu gehen, was oft gespielt wird?
Wenn er mich fragen würde, würde ich ihm raten, und das ist meine feste Überzeugung, dass ein Profi, der so lange in der Bundesliga gespielt hat, dann auf anderem Niveau weiterspielt. Das ist am besten, also für seine Gesundheit, glaube ich.
Hast du seine Telefonnummer, wäre jetzt die logische Nachfrage.
Leider nicht.
Kannst aber, du sie ihm geben?
Aber mit dem anderen Niveau denke ich eher, dass für ihn eventuell Amerika oder wegen mir auch Katar oder irgendwas in Frage kommt. Also ich würde es ihm sowas raten, und ich würde, wenn ich es nochmal machen könnte, ich würde dann, ich weiß nicht, ich würde vielleicht nach Australien gehen oder so. Ich würde aber auf tieferem Niveau 2-3 Jahre weiterspielen, um einfach fit und gesund zu bleiben.
Auf jeden Fall war es gestern sehr, sehr emotional, nicht nur für ihn, sondern ganz offensichtlich auch für seinen Trainer, für Edin Terzic, der sich da sehr bewegend geäußert hat.
Er ist eine lebende Legende hier. Er ist seit über 20 Jahren im Verein, 12 Jahre als Profi. Er war unser Kapitän, ist hier geboren. Und er sollte nicht vor die Südtribüne, sondern er hat sie sich absolut verdient. Es ist eine einmalige Geschichte, fast im modernen Fußball, dass jemand sich so hingibt für einen Verein. Und ich bin einfach nur stolz, Trainer von Marco Reus sein zu dürfen. Marco hat außergewöhnlich gut gespielt. Und was ich mir jetzt wünsche, ist, dass die Marco Reus-Festspiele noch mindestens einen Monat dauern und wir jetzt noch 4 weitere Spiele gemeinsam erleben.
Wie findest du das? Ich finde es schön, wenn ein Trainer da auch so ein bisschen emotional über seinen Spieler spricht.
Absolut. Da sieht man ja auch, was für eine Beziehung sie wahrscheinlich haben. Aber ich bin, also er wird nicht in der Bundesliga wechseln. Also das ist Fakt. Er wird das Ausland nochmal suchen, wo er mit Sicherheit von der Persönlichkeit auch nochmal reift. Und das ist dann auch die richtige Entscheidung.
Hätte er denn nicht die Qualität gehabt, noch ein Jahr beim BVB weiterzuspielen? Oder muss so ein
aber
Übergang jetzt mal passieren?
Er hört in Dortmund auf. Und ich glaube, dass die Zuschauer das nicht so
wirklich... Nein, ich meine in Dortmund auch. Also, dass man sich gemeinsam entschieden hat zu sagen, wir hören auf. Ist er nicht nach wie vor für die Mannschaft wichtig in bestimmten Phasen?
Ja, das sind eine Entscheidung von zwei Seiten. Mhm. Also einmal Verein und einmal der Spieler. Und wenn der Spieler auch sagt, ich möchte meine Reise noch weitergehen im Ausland, dann denke ich mal, hat der Verein das auch zu akzeptieren. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, wenn er diese Reise dann beendet hat, ob es in 2 oder in 3 Jahren ist, dass er wieder zum BVB kommt und dort in irgendeiner Funktion dann auch weiterarbeitet. Weil das hat er eigentlich dann auch verdient.
Hinter dir hat Ruth gerade den Weg gemacht Richtung Fans hier, Richtung Zuschauer. Und du willst mal Richtung BVB und Marco Reus nachfragen?
Ich würde das sehr gerne mal tun. und zu diesem BVB-Fan hier, wenn ich einmal an Ihnen vorbei darf. Guten Tag. Weil ich mir vorstellen kann, dass das einem BVB-Fan auch das Herz bricht, wenn so eine langjährige Vereinsikone den Verein verlässt. Wie geht's Ihnen damit?
Ja, sicher das Herz brechen ein bisschen, aber man wünscht Ihnen vor allem alles Gute. Und wie ja schon in der Runde auch besprochen wurde, wenn er jetzt ein, zwei Jahre im Ausland nochmal Spaß am Fußball hat und dann in anderer Funktion zurückkommt, dann stehen ihm alle Türen offen.
Was bedeutet er aber für den BVB mit diesen vielen Jahren, die er eben in dem Verein verbracht hat? Der Meistertitel ist ihm verwehrt geblieben, aber trotzdem zwei Pokalsiege und einfach wahnsinnig viel Emotion.
Ja, er ist tatsächlich eine lebende Legende. Das sehen wir als Dortmund-Fans so, das fühlen wir auch so. Und ein bisschen schade, dass wir ihm keine Meisterschaft schenken konnten. Vielleicht wird es noch der Henkelpott. Da hoffen wir natürlich drauf, aber ansonsten war es trotzdem eine tolle Zeit und er ist ein überragender Fußballer nach wie vor und wir sind da sehr stolz drauf.
Dankeschön. Damit zurück zu euch in die Runde.
Ja, immer schön zu sehen, wenn ein Spieler dann auch die Wertschätzung erfährt, auch seiner eigenen Anhänger. Auch wenn eine Karriere dann in Dortmund zu Ende geht, wird man ihn sicherlich dort nie vergessen. Wir sprechen gleich nach einer kurzen Pause über einen Mannschaftskollegen von ihm, Mats Hummels, der gesagt hat, ich weiß es einfach noch nicht, ob es weitergeht in Dortmund, wie es überhaupt weitergeht. Und auch Richtung EM hat er noch mal angeklopft. Das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Genauso sonnig. Wir haben große Freude heute beim Stahlwerk. Doppelpass Ruth ist bei uns in der Runde angekommen. Und ich habe gesagt, wir wollen auch noch über einen Mannschaftskollegen von Marco Reus sprechen, über Mats Hummels. Der hatte sich zu seiner Zukunft so geäußert unter der Woche. Wir kriegen es da eingeblendet. Also es ist tatsächlich nichts entschieden. In keiner Hinsicht. Es kann auch in alle Richtungen gehen. Ich genieße es gerade, mir das frei zu halten. Wie lange, Stefan, kann er sich das frei halten und wie lange muss ihm das auch der BVB frei halten bei den Leistungen, die er gerade zeigt?
Na, ich glaube, dass der BVB auch irgendwann eine Entscheidung treffen muss, einfach die Verantwortlichen des Vereins. Und ich glaube, dass es richtig wäre, hier den Weg genauso wie Marco Reus einzuschlagen und zu sagen, für mich ist die Zeit hier vorbei, ich versuche nochmal etwas im Ausland. Ich glaube, das wäre der richtige Weg, um eben auch die anderen Spieler, die jungen Spieler, die Dortmunder ja auch haben, eben weiterhin zu entwickeln.
Nun hast du vorhin gesagt, bei Marco Reus, das stört dich eigentlich so, dass es da heißt, er ist der Unvollendete. Auch Mats Hummels hat nicht alle Titel gewonnen. Klar, er ist Weltmeister, aber er hat dann angesprochen unter der Woche beim Champions-League-Spiel gesagt, ja, da fehlen aber noch zwei Titel, nämlich Champions-League und Europameisterschaft. Nur mal so gedroppt, hat er gesagt. Muss er in der Leistung oder bei der Leistung, die er gerade zeigt, auch wieder ein Kandidat für Julian Nagelsmann sein?
Ich bleibe erstmal nochmal beim BVB, ganz kurz.
Du drück
mich um die Antwort. Nee, was, das ist ja kein Problem, was der BVB exklusiv hat. Du hast zwei extrem verdiente Spieler und der Zeitpunkt für beide Seiten übrigens, für Verein und Spieler, ist immer schwer zu finden, wann ist gut. Was ich auf alle Fälle glaube, egal wie die Geschichte bei Mats am Ende ausgeht, ist, es kann eben auch eine Chance sein, weil ich glaube, dass sich neue Dynamiken in der Kabine entwickeln können, dass der ein oder andere vielleicht in eine Führungsrolle hineinwächst, in die er nicht hineinwachsen konnte, solange zwei andere Säulen noch in der Kabine waren. Also ich glaube, da sollte man eher die Chance sehen. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass er mitfährt, aber ich bin im Moment, lasse ich mich gerne auch überraschen von
ihm. Kadernominierung ist ja nicht mehr lang hin, ja, am 16.05., ja. Also gefühlt.
Glaubst du?
Ich finde, man darf es zumindest nicht ausschließen.
Ja, ausschließen würde ich auch nicht, aber ich glaube es im Moment stand heute nicht.
Ich denke auch, die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht so.
Aber bleiben wir nochmal bei dem Thema Abschied von verdienten Spielern. Warum ist das so schwierig oft oder warum funktioniert das oft nicht so, wie es jetzt bei Marco Reus funktioniert, dass man irgendwie im Guten auseinandergeht und beide Seiten mit einer Entscheidung happy sind?
Ja, was ganz Normales ist, dass die körperliche Leistungsfähigkeit von einem Spieler natürlich auch nachlässt über 30. Und von daher darf man eben Spieler nicht an seiner körperlichen Leistungsfähigkeit messen. Mats Hummels, der war schon immer langsam. Möchte nur mal kurz erwähnen. Ja, da wird gelacht.
Einfach mal so gedroppt.
Ja,
ja, schon
mal so gedroppt. Ja, Stefan, ich kann das.
Also langsam.
Stefan.
War nicht so schnell wie andere.
Stefan, ich kann dir das guten Gewissens sagen, weil ich war der erste Trainer, der den 17-jährigen Mats Hummels in der Bundesligamannschaft des FC Bayern eingesetzt hat. Zwar nur im Vorbereitungsspiel, aber da in Barcelona habe ich ihn eingesetzt. Nachdem dieses Spiel aber 4-0 verloren wurde, hat man mir den Mats zerrissen. Der konnte gar nichts dafür, der Arme. Aber ich will nur sagen, er war schon immer, wie gesagt, hat andere Fähigkeiten als Schnelligkeit. Aber er sieht mehr als andere. Deswegen reagiert er manchmal auch schneller. Insofern kannst du ihn problemlos, er wäre nie Weltmeister geworden, wenn er eben nicht diese Fähigkeiten hätte und das Spiel überblicken könnte. Deswegen so ein Spieler wie ihn würde ich 100% mitnehmen zur Nationalmannschaft, auch wenn er will, eventuell dann für nächste Saison. Denn er ist jemand, der von hinten einen gescheiten Pass in das Mittelfeld oder in die Spitze spielt und der darüber hinaus halt immer noch mal für ein Tor gut ist bei Standardsituationen. Also sowas brauchst du doch. Insofern, wenn er noch fit oder einigermaßen fit ist.
Und den Eindruck hinterlässt er aber gerade. Ja? Also ist
so, das zeigt er ja gerade,
ja,
wie stark er in wichtigen Spielen ist oder sein kann. Aber das ist dann halt auch eine Frage des Trainers, der ihn halt dementsprechend dann fordern muss.
Ein Plädoyer von Felix Magath für Mats Hummels. Gut. Du
immer, wir sind fast am Ende, gell, wenn wir
fast am Ende. Das ist
jetzt die abschließenden Worte. Ich darf Sie noch mal darauf hinweisen, dass der Doppelpass auf Tour geht. Also falls Sie es nicht zu uns nach München schaffen, es gibt diverse Termine bis in den Herbst. Und dann ist der Dopa vielleicht auch in Ihrer Stadt. Also gerne schon mal anmelden. Und jetzt kommen wir wie immer zu den Spenden. 730 Euro. Vielen Dank an alle, die gespendet haben. Ich lese vor. Die Spaßfußballer vom Tegernsee, WM-Fahrzeugteile aus Weißenburg, Ewald und Conny Döppenschmidt, Fohlenkeller Oberkalbach, Cindy Nittmann-Kriegel und Mike Kriegel, Außenanlage Schaffner GmbH, Jörg, Anja und Jan grüßen Lisa und Alex, Karl-Heinz und den Rat, Torben Pingel, die Schalker Martina und Volker aus dem Ruhrgebiet, Katharina und Willi Herwig aus Königswinkler, Adios Kreisliga Sportbund Rosenheim, Angela und Hans hat heute Geburtstag. Alles Gute. Ja. Bernd und Sabrina Langlotz, Maximilian und Ellen Eberwein, die Managerliga Augsburger Burm und die Buchrorner, oh, jetzt wird's hörbar Dialekt, Wolfgang Betolo, Sebastian Klein, Rudi Meier, Baubiologie und der SV Mitterkreid. Dankeschön.
Das war's. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, das war's schon für heute. Ich bedanke mich bei der Runde. Bin gespannt, wo Felix Magath andockt. Hab gerade gehört, dass Dieter Hecking auch bei Nürnberg offensichtlich vor dem Aus steht. Also eine weitere Option für Felix. Da wäre es nicht so weit. Das könnte man auch aus München pendeln machen. Dankeschön für den Besuch. Danke euch allen. Schönen Sonntag noch. Jetzt gibt's Bundesliga pur. Und nächsten Sonntag sind wir wieder hier mit dem Stahlwerk-Doppelpass. Dann ist unter anderem Dieter Hoeneß bei uns zu Gast. Ich empfehle mich. Viel Spaß jetzt bei den Bundesliga-Bildern. Und schönes Wochenende noch. Bis nächste Woche. Tschüss.